Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chef Frontend. Dieses Mal Staffel 4, Folge 16 mit dem Folgentitel 2010. Ich bin hier heute nicht alleine. Mit mir dabei sind wieder Uwe.
Hallo.
Christian.
Hallo.
Und Pascal.
Hallo.
Der englische Originaltitel der Folge ist ebenfalls 2010. Das Drehbuch schrieb Brad Wright. Die Regie führte Andy Mikita. Die Erstausstrahlung war am 12.01.2001 in den USA und am 19.09.2001 in Deutschland. Zeitrahmen sind wir 2000 und 2001. Und die Zusammenfassung hat jetzt Pascal für uns.
Genau. Streng genommen sogar nicht nur 2000, 2001, sondern wir beginnen mit einem erzählerischen Sprung 10 Jahre in die Zukunft. Sam hat geheiratet und frühstückt mit ihrem Mann Joseph Faxon. Die beiden hätten gerne ein Kind, haben aber bisher keinen Erfolg gehabt. Im Gespräch darüber werden auch die Aschen erwähnt, eine Zivilisation mit fortschrittlicher Technologie. Wir erfahren, dass die Erde mittlerweile fast zu einem Paradies geworden ist. Leute leben länger und die meisten Krankheiten sind ein Ding der Vergangenheit, dank einem Bündnis mit den zuvor erwähnten Aschen. Eine Gedenkfeier zum 10-jährigen Jubiläum des ersten Kontakts zwischen SG-1 und dem fremden Volk steht bevor und wird im Space Terminal stattfinden, wo das Stargate in Washington DC jetzt öffentlich als Portal zu anderen Welten dient. Dank der Aschen sind die Goa'uld besiegt. Bei der Feier sind alle Mitglieder von SG-1 da, außer Jack und der mittlerweile verstorbene General Hammond. Sam erwähnt ihre Fruchtbarkeitsprobleme gegenüber Janet, die sie bittet, in ihrem Büro vorbeizuschauen. Janet ist dank der Tatsache, dass es durch die Aschentechnologie kaum noch Kranke gibt, recht gelangweilt. Bei der Untersuchung stellen die beiden entsetzt fest, dass Sam sterilisiert wurde. Sam ist doppelt entsetzt, da ihr Aschenarzt behauptet hatte, mit ihr wäre alles in Ordnung. Die beiden prüfen, ob das Problem noch andernorts auftrat und stellen dabei fest, dass die Aschenmedizin über 90% der Menschheit unfruchtbar gemacht hat und den Aschen damit erlauben wird, langfristig gewaltlos die Erde zu übernehmen. Scheinbar wurde General Hammond getötet, als er Verdacht schöpfte. SG-1 und ihre Verbündeten vom früheren Stargate Center wissen, dass es unmöglich sein dürfte, die Aschen in der aktuellen Situation zu besiegen und entscheiden sich, dass es ihre einzige Chance ist, das Aufeinandertreffen von Erdlingen und Aschen von vornherein zu verhindern. Mittels der fortschrittlichen Sensorik der Außerirdischen können sie eine Sonneneruption vorhersagen, mit der sie die Umstände replizieren können, die ihnen bereits eine Zeitreise nach 1969 ermöglicht hatte. Nachdem Sam einen recht verbitterten O'Neill, der den Aschen nie getraut hatte, überzeugen kann, zu helfen, stiehlt ihr Mann Joe das letzte GDO aus dem Büro des Präsidenten, Kinsey. Dabei erfährt Sam, dass Joe von dem Aschenplan die Fruchtbarkeit zu reduzieren wusste. Ihm wurden allerdings etwa ein Drittel Unfruchtbare als Maßnahme zur Reduzierung der Überbevölkerung verkauft. Mit Teal'c und einem weiteren Jaffa als Unterstützung setzt das Team ihren Plan in die Tat um. Es gelingt ihnen, das schwer gesicherte Gate zu aktivieren und den Iris-Code zu senden. Jedoch wird ein Teammitglied nach dem nächsten dabei getötet. Am Schluss schafft Sam es, tödlich verwundet, gerade noch so, eine handgeschriebene Notiz von Jack, an der sein Blut klebt, durch das Gate zu werfen. Im Jahr 2000 erhält das Stargate Center ein eingehendes Wurmloch mit SG-1 ID-Code. Verwunderlich, da SG-1 auf der Erde ist. Durch das Tor kommt jedoch nur eine zerkrumpelnde Notiz. Darauf steht in Jacks Handschrift: Unter keinen Umständen nach P4C970 gehen, Colonel Jack O'Neill. Um kein Risiko einzugehen, lässt General Hammond die entsprechende Adresse sofort im Gate-Computer sperren. Das für die Zusammenfassung.
Vielen Dank.
Ich fange einfach mal an. Nachdem ich die letzten paar Folgen gar nichts dazu gesagt habe, sei an dieser Stelle gesondert hervorgehoben, dass ich das total gut finde, dass man es dieses Mal nett verkackt hat. Wäre auch besonders schwierig gewesen, aber ich traue den Leuten mittlerweile alles zu, die Folgentitelübersetzung zu versauen. Sondern man hat tatsächlich einfach 1:1 das den sprachlichen Titel übernommen, so wie er war und sein sollte. Das finde ich sehr lobenswert.
Ich habe gerade überlegt, was denn so ein Klischee deutscher Titel sein könnte. Irgendwas zwischen Hinterrücksafferat oder Sterilisation oder irgendwie sowas.
Piepende Sonne.
Piepende Sonne, ja, das wäre auch gut. Aber wir müssen ja irgendwas finden, was den Spin der Geschichte vorwegnimmt.
Ach so, stimmt.
Ja, die Aschen wäre schon
wieder zu simpel. Die Aschen machen können.
Den hätte ich gut gefunden, also als Titel.
Hinterhältige Verbündete.
Oh ja, das ist gut. The Other Side Again. Ne, mit 2010. Mich macht es ja eigentlich vor allem traurig, dass ich meine, sie sind ja nur 10 Jahre in die Zukunft gegangen. Das heißt, natürlich holt dich das relativ schnell ein in der Realität, dass diese ferne Zukunft ja gar nicht so weit fern in der Zukunft ist und aus unserer Sicht schon lange vorbei ist. Da es nur 10 Jahre sind, ist das halt absehbarer. Viel schlimmer war es ja damals mit Back to the Future, als man festgestellt hat, oh, wir haben 2015, das ist die Zukunft. Fuck. Mit 2010, das... Ja, schade, ne? Mit 2010 war das ja natürlich noch ein bisschen schneller. Aber was er natürlich gut hier ja argumentieren können, ist, alles, was man eventuell hier sehen könnte, was in der Zukunft, ich mache Anführungszeichen, sich geändert hat, kann man ja wegargumentieren mit alternative Zeitlinie, Aliens da und deswegen ist es nicht so gekommen. Selbst Detail.
Insbesondere ist es gar nicht so viel, was wir sehen, was anders ist.
Ja,
das noch dazu.
Die Sachen, die anders sind, sind die Aschentechnologie, die ja uns dann nicht betrifft, wenn wir die Aschen nicht treffen.
Ja, ich meine, du hast schon noch so fancy Sachen wie das, dieser riesige faltbare Bildschirm, der über ein Stargate runterkommt, der keine Aschentechnologie ist, sondern halt zeigen soll, so könnten große Displays in 10 Jahren aussehen, aber selbst da kannst du natürlich immer sagen, ja, aber das basiert halt auf Aschen.
Monitor.
Ja. Ja, wir können
es ganz im Zweifel darum gefallen. Von 2000 her gar nicht so weit daneben. Also die prinzipielle Flachbildschirme gab es damals schon, aber halt nicht in der Größe.
Das ist und sie haben es extra mit so einem Runterklapp-Vorrichtung gemacht und nicht mit, dass der fliegt, weil das zu futuristisch dann gewesen wäre.
Ja, einfach ein Bild, das in der Luft erscheint, so hologrammmäßig, das fühlte sich zu weit weg an. Sie wollten ja was haben, was so ungefähr heute mit einem leichten Touch Richtung so könnte es bald kommen aussieht. Und das haben sie damit ganz gut hingekriegt.
Das ist ja immer ein Risiko, was man hat, wenn man so Zukunftsfolgen macht und dabei gar nicht so weit in die Zukunft geht, dass man unglaubwürdig zu weit geht an ein paar Stellen. Ich sag mal, irgendwie so an einem zentralen Punkt wie direkt neben dem Stargate so ein Teleporter, okay, klar, glaube ich.
Passt.
Wenn das Stargate öffentlich zugänglich ist und so, warum nicht? Aber jetzt so im täglichen Leben ultra krass neue Technologie. Ich sag mal, was ist der wesentliche Unterschied, wenn ich 2000 versus 2010 denke? Wahrscheinlich Smartphones. Und das war es dann aber auch schon so ziemlich.
Aber wenn wir schon gerade bei dem Thema futuristische Technologie sind, das Gebäude, in dem das Stargate steht, das ist ja real. Da haben sie sich halt eine gute Location rausgesucht, um das Ganze zu drehen. Alles Glas, alles eigentlich ein Glas- und Stahlträgerkonstrukt, das natürlich dann von sich raus schon total modern wirkt. Im Gegensatz zu dem Labor, in dem Sam arbeitet mit dem einen Aschen. Also ich fand es sehr spannend, wie sie es schaffen irgendwie. Guck mal, das ist futuristisch. Wir haben Glasbausteine als Fenster. So, es ist überhaupt nichts wirklich so im Detail futuristisch, das sagen sie auch im Audiokommentar, sondern so das Gesamtbild zusammen mit der Beleuchtung wirkt halt so ein bisschen odd und dadurch so ein bisschen nicht so, wie wir es aktuell kennen. Und in dem Moment, wo sie das sagen, schwenken sie halt mit der Kamera gerade auf diese Glasbausteine. So. Also das wirkt aus heutiger Perspektive überhaupt nicht nach Zukunft, sondern eher nach, in meiner Kindheit hat man sowas noch gesehen bei der Oma im Bad.
Ja. Jetzt hast du den Drehort von dem, oder den Ort erwähnt, an dem sie gedreht haben für den Weltraumbahnhof, wenn man es so nennen möchte, für die Stargate Terminal. Jetzt hast du aber nicht gesagt, wo das ist.
Nee,
oder was das ist. Das ist in Vancouver die Plaza of Nations und zwar genauer genommen der British Columbia Pavilion aus von der Expo von 86.
Ich habe gerade vorhin, als ich die Notizen für die Folge gemacht habe, überlegt, das hatten wir schon mal bei irgendeiner Gelegenheit, ne?
Ja, da mit den Insekten des Todes waren wir draußen.
Genau.
Mhm. Und deswegen frage ich auch, wo die Käfer hin sind. Die haben anscheinend ordentlich Käferfreiflächen versprüht, damit das käferfrei ist.
Da waren sie draußen.
Wieder verwandelt.
Hm? Christian hatte gerade eben in der Pre-Show noch gemeint, hier eine Notiz, wo sind die Käfer hin zu markieren. Und zumindest ich habe mich gewundert, was er damit meint. Ja, ergibt Sinn. Hm. Ja, das sind draußen zwischen den Fadenmasten rumgelaufen, oder?
Mhm,
hauptsächlich. Genau. War da nicht was, dass das Gebäude gar nicht mehr gibt oder so?
Mittlerweile ist das
abgerissen. Oder verwechsel ich das? Gell? Ja. Hatten wir damals in der Folge besprochen. Habe ich jetzt nicht mehr so, nicht mehr so genau nachgeguckt. Sie haben ja die Folge sehr geschickt damit begonnen, dass Sam eigentlich nur mit diesem Typ, den wir da noch nicht kennen, dessen Namen wir auch nicht kennen, da sitzt und einen Kaffee trinkt. Und ja, dann stehen sie halt auf, dann laufen sie rum. Irgendwie scheinen die sich vertraut zu sein. Wir wissen aber nicht, woher. Wir wissen ja auch noch nicht, dass das in der Zukunft spielt, außer wir haben auf den Titel geachtet. Und ja, dann gehen sie halt so hier zu dem Plaza of Nations. Und was? Warum steht denn da das Stargate auf der Erde mitten in der Öffentlichkeit? Was ist da los? Und dann kommt halt erst so richtig durch, so irgendwas ist hier nicht so normal. Wir sind nicht dort, wo wir eigentlich sein sollten. Also sie haben es ja nicht eröffnet mit Untertitel Vancouver 2010, sondern es wird ja erstmal offen gelassen. Und ja, dass es irgendwas mit alternativer Zeitlinie oder Zeitsprung zu tun hat, erfahren wir halt quasi dadurch, dass da plötzlich das Stargate gezeigt wird und wir nicht im Cheyenne Mountain sind.
Aber wir kriegen auch direkt schon gleich die Auflösung der Folge auf dem Silbertablett, oder besser gesagt in der Zeitung präsentiert.
Ja.
Ja, stimmt. Die Zeitung, die erhält.
Und viele Hinweise zwischendrin durch Erwähnungen von Personen, dass man eigentlich schon quasi direkt mit der Nase draufgestoßen wird. Erkennt man aber erst, wenn man die Folge nochmal sieht.
Und das Fiese mit der Zeitung ist ja, wenn du die im normalen Fernsehen geguckt hast, konntest du das gar nicht wahrnehmen. Das ist ein wunderbares Easter Egg, das erst dann zum Tragen kommt, wenn man ein Medium hat, bei dem man pausieren kann. Dadurch kannst du erstmal schauen, was da auf der Zeitung zu sehen ist. Man sieht die 2 Sekunden oder so. Man kann vielleicht das Bild noch irgendwie wahrnehmen, aber wirklich den Text lesen, keine Chance. Das haben sie schon ganz, ganz witzig so versteckt eingebaut, dass es zumindest damals keiner bemerken konnte. Es war eher so ein In-Joke wahrscheinlich unter dem Produktionsteam.
2 Dinge, die ich mich noch am Anfang der Folge gefragt habe. Erstens, wenn Joe auf Botschaftsmission geht zu den südlichen Kontinenten oder so. Warum muss Carter ihn fragen, wann er wiederkommt? Reden die nicht miteinander über ihre Pläne für die Tage oder für die Woche? Was ist das für eine Beziehung? Und das Zweite,
beides sehr beschäftigt.
Aber dann später. Das Zweite dann später, als man Kinsey bei seiner Rede sieht, hat er einen Moment, wo er so den Finger hebt und das ist irgendwie so eine Geste, das ist so sein Move.
Wird noch bedeutsam, willst du damit sagen?
Ja, ja.
Aber eigentlich haben sie da ja auch sehr schön. Jetzt mal ganz ehrlich. Oh, wir sind in der Zukunft wohl. Das Stargate ist jetzt irgendwie Public Transport. Irgendwie, alles ist toll. Wir haben diese Aschen. Keiner ist mehr krank. Alles ist toll. Und dass Kinsey Stationator ist Präsident, das ist doch dann eigentlich der erste richtig harte Hinweis. Ah, dystopische Zukunft. Okay.
Ja, das ist richtig.
Eher apokalyptisch, so. Oder?
Ja. So, bis dahin war ja eigentlich alles noch gut. Aber jetzt ist Präsident Kinsey zum Wort. Warte, nee. Ja. Okay.
Und dann ist es seine erste Amtszeit oder ist es seine zweite?
Du meinst, wie lange leiden wir schon unter dem Mist?
Ja. Weil wenn er sagt, er konnte diese Allianz mit den Aschen dann fertig schmieden, dass es zum Teil seine Arbeit ist, frage ich mich, ob das seine Arbeit als Präsident war. Und dann müsste er ja eigentlich schon in seiner zweiten Amtszeit sein.
Ach, der macht das wie der gute Herr Trump in der Neuzeit. Der nimmt das mit den Amtszeiten nicht so genau. Wenn er noch eine braucht, nimmt er sich halt noch eine.
Offensichtlich können sie das ja machen. Die Aschen kontrollieren ja die Presse offensichtlich zu 100%. Also, da kannst du dir beliebig manipulieren, wie du lustig bist.
Im Endeffekt spielt es ja auch so ein bisschen Also ich finde, dass die ganze Folge so ein bisschen auch damit spielt, dass in dem Moment, wo ich das Gate publik mache, die Aliens hier auf die Erde kommen, dann ist das ja nicht nur irgendwie ein Deal zwischen den USA und den Aschen, sondern wahrscheinlich gab es da eine UN, die beteiligt war und die ganze Menschheit will ja hier profitieren. Auch dieses tolle Medikament wird ja weltweit ausgerollt. Man könnte jetzt spekulieren, ob so eine Amtszeit dann noch gilt bei so einem großen Umbruch und ob er überhaupt, wird gesagt, dass er der Präsident der Vereinigten Staaten ist oder sind wir vielleicht hier schon im Bereich von nicht Präsident der Erde, okay.
Ja, aber die USA nimmt
das wäre auch
das wäre dann Jahren doch ein bisschen flott, arg hart. Ne?
Das wäre nach 10 Jahren auch ein bisschen flott.
Aber bei mir reden von den USA, die nehmen
und das. Und ich hätte ihn bestimmt nicht gewählt.
Ja, nein.
Rational denkende Menschen würden das nicht tun, nee. Aber davon gibt es anscheinend nicht genug, wie wir auch schon feststellen dürfen.
Ja, aber ich meine, wenn 10 Jahre...
In der letzten Folge gesagt, die Hälfte der Amerikaner geht nicht zur Wahl und der Teil, der zur Wahl geht, ist zu dumm, um zu wissen, was er tut.
Ja. Ich glaube, wir haben das letzte Mal schon darauf hingewiesen, dass das nicht nur in den USA so ist. Aber bevor wir zu politisch werden, 10 Jahre seit First Contact feiern sie ja. Wir wissen ja auch nicht, wie lange es nach dem ersten Kontakt gedauert hat, bis sie erstmal ja dem amerikanischen Militär erzählt haben, guck mal, was wir Tolles haben. Bis dann irgendein Präsident gesagt hat, oh ja, das ist ganz toll. Also wir wissen ja nicht, wie viel Zeit verstrichen ist, bis so richtig diese Verhandlungen aufgenommen worden sind, bis so richtig sich die Welt verändert hat. Aber die erste Amtszeit, dann hätten sie schon lange gebraucht. Also würde ich jetzt auch eher vermuten, dass er dann Mitte bis Ende zweite Amtszeit ist, damit das mit der Zeitschiene irgendwie aufgehen kann. Wenn er das als Präsident schon verhandelt hat und nicht als, Senator oder kein Minister, ne? Ja. Als irgend so ein Senator wird er ja nicht diese Verhandlungen geführt haben.
Auf der anderen Seite ist Kinsey Vorsitzender des Komitees, das die Gelder für unter anderem halt das Stargate-Programm verteilt gewesen.
Auch also wieder
es wäre schon denkbar, dass er auch als Senator an der Stelle eine Rolle in diesem Prozess gehabt
und hat. Und dass er auch noch in der Verhandlung beteiligt war, solange das alles noch eine reine Air Force und Geheimsache war. Ne?
Genau.
Okay, das könnte passen. Das könnte dann erklären, warum er und nicht irgendwie... Keine Ahnung, der Präsident selbst sich da mit reinmischt. Der Präsident weiß zwar über das Stargate-Kommando, aber ist ja in deren Alltagsgeschäft nicht so involviert.
Und dann hat er erwähnt, er kann leider aufgrund seiner Amtsgeschäfte nicht persönlich vor Ort sein. Und ich denke mir, die haben Technologie, wo er sich reinbeamen kann. Was für Amtsgeschäfte halten die bitte davon ab, sich kurz 5 Minuten reinzubeamen?
Das ist die sogenannte Null-Bock-Problematik.
Ja.
Ich sag mal so, das ist aufgezeichnet und er hat einen Termin.
Das kann natürlich sein.
Mit Oscar.
Die produktionstechnische Erklärung ist natürlich ein bisschen trivialer. Seine Ansprache und alle Interaktionen, die mit ihm zu tun haben in dieser Folge, wurden im Rahmen der vergangenen Folge Kettenreaktion schon direkt gefilmt. Deswegen kann er hier ist er hier halt nicht mehr da, sondern der Schauspieler war halt gebucht für einmal drehen und dann haben sie das, was sie für die Folge brauchen, halt gerade mitgedreht. Somit haben sie halt nur eine Videowand. Wahrscheinlich ist es so profan, weil in Universe, ja, also wenn sie es nicht gerade überschneidet, wenn es keine Live-Ansprache war, ja, das könnte sein. Ansonsten ergibt es nicht viel Sinn. Und dazu kommt noch, welcher Termin sollte denn gerade parallel sein, der so bedeutsam ist wie, wir haben die Aliens auf die Erde gelassen und lassen die hier alles kontrollieren und das wollen wir jetzt feiern. Ich meine ja nur.
Ich glaube, sie haben das ein bisschen anders formuliert, aber okay.
Ja. Ich bin aber auch generell überrascht davon, wie viel sie denen, also, dass sie von denen Technologie nehmen, Medikamente nehmen und so weiter und so fort, das sehe ich ja alles ein. Aber wie viel Kontrolle sie denen dann ja offensichtlich auch direkt mit überlassen haben, das ist schon fragwürdig. Ich meine, es wird mindestens, wie Christian eben angedeutet hat, es wird ja mindestens erwähnt, dass sie vermuten, dass sie Teile der Presse kontrollieren. Aber auch, dass zum Beispiel der Zugang zum Stargate halt plötzlich rein von Aschen geregelt wird und die bestimmen, wer wann wohin reisen darf. Das ist ein bisschen weird, finde ich.
Ja, aber auch die Sache, dass es spezielle Aschencomputer gibt, auf die Carter ja nur mit Erlaubnis von Mellon Zugriff haben darf. Es ist auch irgendwie dann schon wieder eine Zweiklassengesellschaft, die sich dann etabliert hat. Die Aschen und der Rest, der halt so ja, nebenher noch mitexistieren darf.
Mitexistieren darf, ist gut, ja.
Für eine absehbare Zeit.
Aber auch nicht unbedingt, ne?
Also sie scheint schon,
weil George durfte nicht mehr mit existieren.
Ja gut, der ist ja, ja den
der wusste zu viel.
Gekommen, den musste der wurde in den Herzinfarkt selbstmordet, wie man das so schön sagt. Das Fenster war zu hoch. Wir sind nicht in Russland, in den USA. Ja.
Er hatte einen sehr plötzlichen Herzinfarkt.
Ja. Stefan? Der Schauspieler ist ja dann auch an einem Herzinfarkt gestorben.
Und George Hammond später in der Serie ja auch. Als, wo haben sie das erwähnt?
Das Continuum,
glaube ich, ne?
Das haben sie dann entsprechend konsequent weitergezogen und gesagt, okay, er ist ja hier schon mal in einer alternativen Zeitlinie. Auch wenn das natürlich die Aschen waren am Herzinfarkt gestorben, der Schauspieler ist am Herzinfarkt gestorben, dann haben sie das in die Serie auch passend eingebaut. Jack hat ja dann wenigstens den richtigen Move gemacht und gesagt, die sind mir alle nicht geheuer und hat sich dann an seinen See zurückgezogen. Das heißt, er konnte dem Fenster, aus dem man fällt, für den Herzinfarkt entgehen, indem er sich einfach komplett rausgehalten hat und gesagt hat, ich wohne jetzt hier am Weiher und der Rest ist mir egal.
Ohne nervige Fische.
Mit.
Das ist mal wieder, ich glaube, es ist eine von 6 Folgen, eine von 4 Folgen. Ich weiß gar nicht, das habe ich gar nicht notiert. Wo der See tatsächlich irgendwie einen Auftritt macht. Und das ist insbesondere eines der wiederholten Male, wo drauf angespielt wird, dass keine Fische im Teich sind, obwohl Jack immer zum Angeln hinfährt. Was umso lustiger ist, als wenn man genau hinguckt, gegen Ende der Szene zwischen Jack und Sam ein Karpfen an die Oberfläche kommt und einmal so mit dem Maul an der Oberfläche schnappt. Also es sind in dem echten Teich zumindest wohl schon Fische drin.
Nach Möbius sind ja auch Fische drin.
Das ist so oder so, ja.
Die Szene mussten sie ja nochmal nachdrehen.
Die gesamte. Welche meinst du jetzt?
Die am See. Wegen der Aussprache von Aschen.
Ich hatte so verstanden, als hätten sie nur Teile des Audios neu aufgenommen.
Ja, es war schwer zu.
Ja, genau. Also mein Verständnis davon war,
sie haben in dem Segment, wo sie in den Kommentaren
ja, weil sie diesen Teil der Folge auch schon zu einem anderen Zeitpunkt aufgenommen hatten.
Also sie hatten den und Teil am See deutlich vorher aufgenommen, weil sie da halt ja hin mussten, Drehgenehmigung brauchten und so weiter. Und zu dem Zeitpunkt stand das Skript noch gar nicht. Niemand der Anwesenden wusste, um was es in der Folge geht. Sie hatten nur dieses Snippet und Brad White hat kurz erklärt, um was es in der Folge geht, damit sie Kontext hatten. Und im Englischen sagen sie halt Aschen, wie wir es im Deutschen auch kennen. Und später haben sie irgendwie auf die Betonung auf das E, Aschen, geeinigt. Und das hatten sie in der Szene aber noch nicht gewusst. Und genau, ich war auch nicht sicher, hatten sie gesagt, dass sie dann doch was nochmal nachgedreht hatten. Ich hatte es verstanden, als hätten sie nur nochmal das Voice neu gedubbt quasi.
Das kann auch
war
sein.
So ein bisschen vernünftig.
Auf jeden Fall mussten sie an der Szene nochmal nacharbeiten.
Ja. Witzigerweise haben sie das dann in der Übersetzung, in der Synchronisation im Deutschen, haben sie das mit der ursprünglichen Betonung Aschen, mit der Betonung auf dem A, dann quasi wieder rumgedreht. Das, was sie sich explizit entschieden haben, anders zu machen, gegenüber der zu erwartenden Aussprache im Englischen. Aber wenn wir gerade bei der Übersetzung sind, ich bin ja jetzt nicht so unbewandert im Englischen, aber kann mir einer ein Wortspiel vermutlich erklären, das ich nicht gerafft habe, als sie im Labor stehen und Joe kommt rein, sagt im Englischen, erklärt Jack, dass sie eine Nachricht senden wollen. Und Joe sagt, to who? Und Jack sagt, to whom? Und ich habe nicht verstanden, was da gesagt werden soll mit.
Es ist ein who oder whom ist im Englischen der Unterschied zwischen wen und wem. Es ist aber tatsächlich so, dass in sehr vielen Fällen auch Native Speaker das verkehrt machen. Das ist einfach ein sehr beliebter Grammatikfehler. Oder beliebt ist der falsche Ausdruck.
War der ganze Gag tatsächlich einfach nur, dass Jack genießt, Joe grammatisch zu korrigieren. Ich dachte, ja, da ist eine subtile Bedeutungsunterschied,
der relevant ist. Weil er sich im Prinzip drüber lustig macht, so, hey, du bist hier der coole Botschafter und kannst trotzdem nicht richtig, und ich weiß trotzdem mehr als du, was Grammatik angeht.
Okay, dann war es so stumpf. Da, ich habe gedacht, steckt mehr dahinter, dass ich gerade nicht raffe. Im Deutschen haben sie es an der Stelle tatsächlich kaputt gemacht und haben auf die Frage, an wen, antwortet Jack, an uns selbst. Wow.
Ja, das ist nicht das, nein. It's not how that works.
Ja, das, ja. Und Joe ist nicht irritiert darüber, weil, ja, natürlich nicht, weil es war ja nur ein Übersetzungsfail. Keine Ahnung, warum sie das jetzt so explizit da reinbauen mussten.
Aber wie er dann explizit darauf besteht, dass Carter nicht mitmachen darf bei der Aktion, obwohl es eigentlich nicht seine Entscheidung ist. Ich kann seinen Standpunkt verstehen, dass er nicht möchte, dass sie in Gefahr gerät. Aber trotzdem ist es im Endeffekt nicht seine Entscheidung, was Carter tut oder nicht.
Ich warte jedes Mal an der Stelle in der Folge darauf, dass Carter ihm ins Wort fällt und sagt, Alter, ja, könnt ihr vielleicht mal nicht das entscheiden lassen? Das
ist mein Leben.
Ich stehe hier daneben.
Ja,
ich auch. Die zwei Männer diskutieren darüber, was die Frau machen darf und was nicht. What?
Ja, vor allem ist es ja jetzt auch nicht so, als wäre Carter irgend so eine dahergelaufene Frau, sondern sie war halt schon hier Major bei der Air Force und dann gesagt zu kriegen, so, ja, aber in gefährliche Situationen gehst du mir nicht, liebe Frau, gell? Dann so, entschuldige mal, das war irgendwie jahrzehntelang mein Job, ich glaube, es hackt.
Das wirkt schon fast wie eine Umkehrung ja?
Wie sie dann auch später explizit, wenn die anderen Leute panisch aus dem Gebäude rennen, direkt reinstürmt. Das ist egal, wo wir sind, wenn die Nachricht durchgeht. Ja.
Ja, wenn sie durchgeht, ist egal, ist wenn sie nicht durchgeht, halt auch. Ja, ich fand es halt schon fast eine Verkehrung irgendwie von der Szene aus der allerersten Folge der Serie, wo sie ihr so ein bisschen die Kompetenz absprechen wollen und ich glaube, Kowalski oder Ferretti war das, der gemeint hat so, ja, das fühlt sich an, wie wenn sie bei vollem Flug aus einem Flugzeug rausspringen, aus so und so viel Fußhöhe. Haben sie das schon mal? Sie so, ja, schon mehrfach.
Ja, ja.
Oh ja, das ist viel schlimmer. Ich hab mich so ein bisschen bei der Szene jetzt gefühlt nochmal, als wäre das eine Wiederholung davon, aber jetzt geht sie drauf ein und lässt sich unterbuttern und das fand ich schade. Ich hätte gern gehabt, dass er da irgendwie Joe einfach slappt und sagt, lass mich in Ruhe, ich gehe hier mit oder nicht, das ist nicht deine Entscheidung.
Ja, naja. Sie steht daneben und lässt die Diskussion über sich ergehen. Und ich denke mir, du kannst es besser.
Ich glaube auch, dass das eine Szene ist, die man heutzutage nicht mehr so schreiben würde.
Sie hätten sie wenigstens abwesend sein können. Da hätte man heutzutage
eine andere Methode, um zu zeigen, dass er sich da um seine Frau Sorgen macht.
Der hätte dann halt irgendwie hinterrücks gecheatet, statt halt direkt vor ihr. Das wäre wahrscheinlich der Unterschied gewesen.
Wäre bei dem Dialog sie nicht anwesend gewesen, hätte man noch sagen können, ja, das ist halt ein Mann, der sich Sorgen um seine Frau macht. Und Jack geht drauf ein, weil er dazu stimmt, dass er sich Sorgen um sie macht. So, wenn das alles hier schief geht, dann soll sie wenigstens noch glücklich alt werden, auch wenn die Menschheit untergeht. Aber dass sie daneben steht und ihr das gefühlt egal ist, das hat mich halt einfach angekratzt.
Ja, das ist wirklich ein bisschen strange.
Es ist aber eigentlich eine ganz miese Nummer von Joe, dass er das mit Jack bespricht, weil so Hintergrund Jack Carter.
Ja, natürlich.
Also unabhängig
genau, deswegen jetzt, diskutiert er das ja auch mit Jack aus.
Ich glaube, er hat darauf gesetzt,
weil dass er weiß, es ist der wunde Punkt, dass ja.
Gut, da sind wir uns einig. Nur um das noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben.
Sind wir so ein bisschen hin und her gesprungen? Das können wir gut. Mhm. Mal wieder.
Ja.
Sind wir die Besten.
Irgendwie hat aufgeschrieben, dass der Episodentitel natürlich eine Hommage an 2010 ist. Mir war tatsächlich.
Ich wollte gerade sagen, viele Leute wissen das nicht, aber es gab ja zu 2001 Odyssee im Weltraum, dem ursprünglichen Buch, auf dem dieser bekannte Film basiert, gab es ja eine Fortsetzung, 2010 Odyssey 2, oder 2010 Odyssey 2.
Es gibt 4 Bücher insgesamt in dem.
Die Fortsetzung kannte ich tatsächlich noch, dass es 4 Teile gibt, hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, direkt wieder was gelernt. Genau, in diesem Buch kommt unter anderem auch die Tatsache vor, dass man aus dem Jupiter einen zweiten Stern im Sonnensystem macht. Das ist so der Grund, warum das hier im Hintergrund immer mal wieder vorkommt. Dass man diese Hommage quasi fortsetzen wollte.
astronomisch.
Im Deutschen heißt es 2010 das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen.
Auch mit sich die Tradition, passend, dass deutsche Titel irgendwie furchtbar sind, elegant fortsetzt.
Also ich muss die Lücke gestehen, ich habe das nie gelesen.
Ich habe das auch nicht gelesen, aber
ich kenne den bekannten Film. Im Film bin ich, also ich würde jetzt darauf schwören, also direkt unten drunter bei unseren Notizen stehen noch drauf, dass in den Büchern die Monolithen auch als Stargate bezeichnet werden. Das kommt im Film aber nicht vor, oder?
Nee, im Film sind das nur die Monolithen. Ich glaube, die werden nie explizit benannt überhaupt. Das ist einfach nur so, dass die Monolithen.
Die sind nur da, ja. Okay. Deswegen, ich dachte gerade, als ich das eben gelesen habe, hab ich mich kurz erschrocken, weil ich dachte, wie kann mir das entgangen sein? Aber ja, wie gesagt, ich habe es nie gelesen, nur den Film gesehen. Also ihr habt das auch nie gelesen, dann geht das mal wieder an die Zuhörenden. Wenn ihr sagt, das sollte man mal gelesen haben, dann sagt's uns. Dann kommt das auf meine lange Liste.
Das steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste.
Ja, bei mir noch nicht, aber das kann sich ja ändern.
Ihr habt das Regal von mir gesehen, von den ungelesenen Büchern, die ich noch habe.
Ja.
Achso, das ist ein Regal nur für ungelesene Bücher.
Oh. Ich kenne die Problematik. Oberste.
Ja, ja, so geht's uns, glaube ich, allen.
Aber ich habe auch zwischendrin noch einige stehen, die ich noch nicht gelesen habe. Und also, das ist nur eins der Regale, die ich.
So, also, Vergleich, Uwe, das ist wie Technik sammeln und Kabel sammeln, ne? Das kann man doch gebrauchen, ja, und das werde ich irgendwann gebrauchen, klack.
Also, ich weiß ja, dass Stefanie sogar wirklich, also im Vergleich zu mir auf jeden Fall, aber ich behaupte jetzt einfach mal hier in der Runde, den höchsten Durchsatz an Lesevolumen hat, zumindest zur Zeit.
Auf jeden Fall, ja.
Deswegen passt das nicht ganz. Aber okay, generell.
Ich habe mich gerade vorhin schon, bevor es losging, drüber beschwert, dass ihr im April letzte Woche nicht auf ihre üblichen 300 Seiten pro Tag gekommen wäre.
Ah, okay.
Nachdem ich meine 8-bändige Serie beendet habe, bin ich in ein tiefes, dunkles Loch gefallen.
Nee, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass
ich habe es wenigstens geschafft, eine Seite pro Tag zu lesen danach.
Ja, at least. es gibt ja inzwischen auch als durchs Internet kursierendes Meme den Unterschied zwischen Bücherwürmern und Bücherdrachen, weil das Sammeln und Horten von Büchern und das Lesen von Büchern halt zwei komplett unabhängige Hobbys sind, die auch kaum was miteinander zu tun haben. Das stimmt bei mir jetzt nicht so ganz. Ich kaufe Bücher dann schon auch nur, wenn ich sie gern lesen will. Meistens. Es gibt aber auch den Fall, dass ich ein Buch als E-Book lese und es so toll finde, dass ich sage, das möchte ich mir ins Regal stellen. Dann kaufe ich es, stelle es hin und gucke es jahrelang nicht mehr an. Aber ich habe es dann, weil es ist ja ein schönes Buch. Ja, ich habe es vorher schon gelesen und ich kaufe es mir dann nur, weil ich sage, das habe ich gelesen, das ist so toll, das muss ich hier stehen haben. Es kommt aber auch vor, dass ich zum Beispiel sowas wie die ganzen Walter Mörs-Romane irgendwann schon dreimal gelesen habe und dann irgendwann, wenn die neu rausgekommen sind, die neuen kolorierten Versionen geschenkt bekommen habe. Und da habe ich jetzt auch noch nicht geschafft, mal zu lesen. Aber wie gesagt, habe ich auch schon dreimal, dann geht das. Dann ist es wirklich nur noch Sammlerstück.
Manche Leute ganze Editionen von irgendeiner Buchreihe in 10 verschiedenen Ausführungen. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, wen ich meine.
11.
Verrückt. Ja, ja. Wir hatten gerade eben schon die Phase auf.
Nein, es ist nicht möglich, dass der Jupiter zu einer Sonne wird. Dafür hat er nicht genug Masse. Guter Punkt. Sonst wäre er schon damals beim Entstehen des Sonnensystems zu einer Sonne geworden.
Daran anknüpfen, genau das.
Auch hier kann ich Planetary Systems A Very Short Introduction sehr empfehlen.
Gibt es auch als Hörbuch bei Audible.
Ich wollte gerade sagen, damit zurück zu zum Rest unseres wöchentlichen Wissenschafts- und sonstigem Podcast, bei dem wir unter anderem auch über Science-Fiction-Serien reden.
Und nur am Rand.
Ich finde ja okay, wenn wir zwischendurch mal eine Abgrenzung machen zwischen Science-Fiction und echter Science.
Wie oft soll ich denn jetzt noch ansetzen?
Nein, abgelehnt.
So lange, bis wir dich lassen.
Dann gehe ich.
Ja, das ist ja sehr schön. Was die Leute ja nicht sehen, ist, nach dem dritten Mal jetzt hier, er hat halt immer die Hand gehoben, wenn er reden wollte, und nach dem dritten Mal, wo wir versehentlich reingequatscht haben, musstest du damit rechnen, dass das noch mindestens einmal absichtlich passiert.
Ja, wahrscheinlich schon. Ich hätte da vielleicht mit Katzen geworfen oder so.
Die gehen ja aber schneller aus.
Jupiter hat genug Masse, aber daran anknüpfen, ich würde den Aschen jetzt von ihrer Technologie Höhe unterstellen, dass sie die Option hätten, einem Planeten Masse hinzuzufügen, Komma, aber wenn sie das tun würden, wäre das Gleichgewicht unserer Planeten im Sonnensystem im Arsch, um es mal höflich auszudrücken. Das geht nicht. Mhm. Also selbst wenn sie ihm dann die Masse geben würden, wird der Jupiter wahrscheinlich dann sagen, oh geil, ich habe mehr Masse, lass mal ein bisschen Action machen. Und dann, naja.
Ja, du würdest das.
Es wäre die 80-fache Masse, die ihm fehlt.
Ja.
Ja, plus minus ist halt die Frage, wie weit sie gehen wollen, ob sie ihn vielleicht nur ein bisschen zum braunen Zwerg machen wollen, dass er ein bisschen Wärme ausstrahlt, weil das fehlt dem Mond.
Die Frage wäre ja erstmal, warum? Hm.
Ah, ja, um die Monde bewohnbar
zu machen. Um die Monde bewohnbar zu machen.
Ah, okay.
Die haben ja die Grundlagen. Also vor allen Dingen Wasser.
Und da frage ich mich, warum die Aschen, haben die selbst so eine große, so ein großes Bevölkerungswachstum, weil aufgrund der ganzen Planetenlisten, die wir ja über die Abydos-Kartusche haben und die Go'uld, die ja kein Problem mehr sind, hätten wir doch eigentlich genug Planeten, um uns auszubreiten, selbst dann, die Menschen.
Dann müsste ich jetzt gerade mal vorgreifen, um das zu beantworten. Das sehen wir in der Folge 2001, warum die das machen. Sie machen die da zu Farmplaneten. Also wirklich ja. Nahrungsproduktion, aktive.
Ja, aber gäbe es da nicht bessere Optionen, als schon bewohnte so Planeten zu nehmen?
Die denken ja langfristig. Denen ist das ja egal, ob das jetzt 10 Jahre oder 2000 Jahre dauert.
Und wenn du einen Planeten mit existierender Infrastruktur klauen kannst, ist das, glaube ich, effizienter als deinen eigenen
Farmplaneten komplett hochzuziehen.
Und eine Bevölkerung, die komplett unterworfen ist, effektiv am Ende.
Ja, aber du kannst ja auch eigentlich, wenn du langfristig denkst, dann sagen, okay, gut, dann nehmen wir Teile von der Bevölkerung von dem neuen Planeten, den wir gerade erworben haben und sagen, hey, super neues Projekt, wir haben da voll den Plan, wir schicken euch dahin und dann könnt ihr eine neue Kolonie aufbauen. Das ist voll die gute Sache für euch. Und dann lässt die anderen die Arbeit machen.
Ich dachte gerade an erworben, so auf den Marktschreier, so, jetzt hier die Erde. 20 Mark. Nein, 10 Mark. Ja, und den Witz, saarländischen Witz, habe ich jetzt mit Absicht ausgelassen. Der fand ich jetzt ein bisschen unpassend. Jetzt 4 Wochen, 2 Wochen. Egal. Wie gesagt, hat hier nichts zu suchen.
darf ich gerade, bevor wir nochmal so richtig in unser eigenes Thema reingehen, noch ein Ding mit reinstreuen, weil mich das die Tage einfach selbst nicht beantwortet. Was? Wo? Entschuldigung.
Ja, dass du einfach jemanden von dem Planeten nimmst, den du gerade erworben hast, aus Gründen, dann den dann irgendwo anders dahin schickst. Und der macht es dann für dich. Hast du ja auch keine Arbeit.
Das Kaufangebot.
Nächstes dich dann ein.
Ja, aber wie willst du, also du meinst, dass die dann woanders hingehen und dort dann nochmal Infrastruktur aufbauen für dich?
Ja.
Hm. Ja. Vielleicht hatten sie das mit den Jupitermonden ja vor.
Aber offensichtlich ist ihre Strategie ja eher, Planeten zu finden, wo schon Infrastruktur ist. Und da gibt es ja noch genug Auswahl offensichtlich.
Hm.
Weil ich, also eine hinreichend große Infrastruktur irgendwo aufzubauen, ist halt auch ein längerfristiges Projekt. Und spätestens an dem Punkt, an dem die Zivilisation, die du gerade, deren Planeten du gerade übernehmen willst, rafft, was passiert, was ja unweigerlich irgendwann passieren muss, werden die wahrscheinlich nicht mehr so kooperativ sein. Also ich meine, jetzt haben wir es hier.
Das dahinschickst, sind die ja erstmal beschäftigt.
Sie haben halt die smarteste Wissenschaftlerin und die smarteste Ärztin der Welt in einen Raum gesteckt und dummerweise die auch unfruchtbar gemacht. Deswegen haben die das Rätsel sehr schnell gelöst. Aber sagen wir so, in 30, 40 Jahren wäre es den Menschen wahrscheinlich schon aufgefallen, dass sie sich nicht mehr fortpflanzen können und dass das zufälligerweise dann losgegangen ist, als die Aschen gekommen sind. Was wäre dann? Ne? So, okay, dich mit deinem Schicksal abgeben. So, jetzt können wir eh nichts mehr ändern. Und dann müssen sie halt nur noch warten. So, dann ziehen sie sich wahrscheinlich zurück, weil dann auf der Erde rumlaufen vielleicht nicht so schlau ist mehr für den Aschen.
Ach, Details.
Naja. Ich hatte aber gerade eben, ich hatte den Punkt leider jetzt verpasst, wo wir von unserem Astronomie-Exkurs zurück sind zu Stargate. Aber eins möchte ich noch anfügen, weil ich das die Tage selbst erst gelernt habe und total geflecht war. Der erste Teil, der war mir halbwegs bewusst, der zweite Teil überhaupt nicht und es spielt da rein. Und ich glaube, das ist für die Zuhörenden von so einer Sci-Fi-Serie auch interessant, wie sehr man sich verschätzt, was astronomische Größen angeht. Wenn du die Sonne in Maßstab verkleinert hättest, so groß wie ein Fußball oder Basketball. Und die Erde, die Erde so groß wie ein Fußball, Basketball und der Mond, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, ob es dann maßstabsgetreu eher ein Golf oder eher ein Tennisball war. Wie weit voneinander im Abstand müsstest du sie legen, damit sie maßstabsgetreu den richtigen Abstand zueinander hätten?
Wenn du die Erde wie groß machst?
Wenn die Erde ungefähr so groß ist wie ein Fußball und der Mond entsprechend auch passend kleiner und du legst sie beide auf den Boden und sie sollen in, ja, du sollst es nicht ausrechnen, so wie weit voneinander müsstest du die weglegen, damit das im Maßstab hinhaut?
20 Meter?
7,5. Die meisten schätzen dazu wenig, aber das, also ich hätte jetzt 10 getippt, aber das hatte ich so ungefähr im Gefühl drin. Was ich überhaupt nicht im Gefühl drin hatte, wenn man bedenkt, dass das der Abstand ist, zwischen diese beiden Kugeln kannst du alle Planeten unseres Sonnensystems packen. Das war mir nicht bewusst. Jupiter und Saturn hielt ich für hinreichend groß, dass das so nicht funktioniert, aber tatsächlich zwischen Erde und Mond passen alle anderen Planeten unseres Sonnensystems und das Witzige ist, es geht bis auf ein paar wenige hundert Kilometer, irgendwie 100.000 Kilometer, genau, auf, bis auf ganz minimal geht es zufälligerweise sogar auf. Und das hat mich doch sehr überrascht. Ich weiß, dass das sehr weit auseinander ist, aber ich habe diese Planeten auch für viel größer gehalten, offensichtlich.
Ja, bei den Planeten hätte ich auch daneben gelegen.
Ja, also hättest du mich gefragt, welcher der Planeten dazwischen passt, hätte ich irgendeinen aus der Mitte genommen, so von der, wenn du sie nach Größe sortierst, aber dass die Antwort alle ist, nee, wäre ich nicht drauf gekommen. Das wollte ich noch mitgeben. Hätte wahrscheinlich das
habe ich alle außer Jupiter gesagt.
Aber oder ja. Sowas, ja.
Ich kenne leider Gottes diese Abbildung von Planetensystemen auf der Erde, deswegen hätte ich gesagt, nee, glaube ich. Aber wo man es maßstabsgerecht auf der Erde abgebildet hat und dann irgendwie mit ein paar Kilometern Abstand in einer gewissen Größenordnung war so ein
Projekt, stimmt, in den USA. Ja. Stimmt.
Ja. Da kannst du auch so ein Sonnensystem ablaufen am Rhein entlang in Liechtenstein, in die Schweiz rein.
Das sollte ich mal machen dann. Nee, also ich fand es sehr witzig, weil ich danach versucht habe, online in irgendeiner Form eine grafische Abbildung zu finden, die maßstabsgetreu ist. Und es ist nicht so einfach. Fast, selbst wenn maßstabsgetreu dran steht, dann meinen die nur die Planeten zueinander und nicht die Abstände zwischen irgendwelchen Himmelskörpern. Und es ist gar nicht so einfach, in irgendeinem Lehrbuch oder sogar online das rauszufinden, also eine Grafik zu finden, die das irgendwie sinnvoll darstellt. Gut, das wollte ich nur noch mitgeben, weil, wie gesagt, ist ja was in so einer Serie auch immer mal wieder ein Thema ist. Wir hatten es ja auch schon mehrfach, dass sie irgendwelche Skalierungen nicht sinnvoll treffen, weil das dann halt dann doch irgendwie nicht, alles nicht zusammenpasst. Und zumindest an der Stelle ist mir mal wieder aufgefallen, wie schnell man da auch intuitiv falsch liegt.
Ich glaube, ich habe nur gelesen, dass der Jupiter 5,4 AE von der Sonne entfernt ist.
Die Diskussion hatten wir ja vor 3-4 Folgen bei Rettung im All.
Stimmt. Da hatten wir so ein Thema auch schon.
Da, wo die Maßstäbe nicht stimmen, genau.
Okay, jetzt gerne weiter. Das muss ich jetzt loswerden, sonst hätte es mich am Hirn gekratzt, euch das nach der Folge zu erzählen. Als wir am Anfang diesen Shot sehen, wo Sam und Joe zum Stargate gehen und wir da diese Blase auf Nations sehen, dann sehen wir da die beiden laufen, hinten dran das Gebäude und dazwischen jede Menge Leute. Und das ist nicht ein Shot, sondern die haben tatsächlich die beiden aufgenommen und sie haben dort Footage genommen von der Location und haben das dann nachher zusammengebosselt. Selbst wenn du das weißt, man sieht es nicht. Also haben sie echt, also technisch gut gemacht, ich meine, in der Bildqualität von damals und bla, ne? Aber das ist wohl ein Composite aus zwei Shots, weil sie das Gespräch von den beiden halt aufnehmen wollten, unabhängig vom Rest, weil dann kann man das besser zusammenfügen, als wenn man da immer mal wieder mit Umgebungsbewegung, Geräusch und sonst was alles resetten muss.
Und wenn wir gerade wieder in der Plaza of Nations sind, dann sehen wir ja von oben das Stargate auf der unteren Etage stehen und rechts vom Stargate auch auf der unteren Etage ist so ein blauer Vorhangstoff, der rechts neben dem Stargate vor dem Glasfenster drapiert ist. Und zwar, weil hinten im Hintergrund so ein Schiff zu sehen ist und das ist die Tage, immer wenn sie gedreht haben über diese 3 Tage, die sie in der Plaza of Nations hatten, ist es immer wieder hin und her gefahren und das war dann denen ihre ihr Versuch, das zu verdecken.
Ah, und
wenn
man
es nicht weiß, fällt es auch eigentlich nicht richtig. Ja.
Wobei es wäre ja auch
dass du nicht den Fokus auf dem Schiff hast.
Ach so, das Problem ist, dass Washington D.C. an der Stelle eigentlich keine Fähren haben sollte und es sollte ja in Washington D.C. sein. Ja, okay. Mhm. Ich wollte nämlich gerade sagen, Fähren an sich
wird es
ja 10 Jahre in der Zukunft auch noch geben, aber...
Ja, es war aber keine, ich glaube, es war keine Fähre auf jeden Fall. Du siehst, wenn du den Shot von oben hast, siehst du oben diese zwei Schornsteine vom Schiff noch rausstehen. Mhm. Achtet mal drauf, wenn ihr das nächste Mal guckt. Aber es fällt einem nicht auf, wenn man die Folge einfach so normal sieht, dass da jetzt hinten ein Schiff steht. Und du musst es halt ja auch auf die Kontinuität achten, dass das Schiff in der einen Einstellung nicht da ist und in der anderen steht es dann plötzlich da. Von daher.
Der Stoff. Ja, klar. Das macht die Sache natürlich auch schwierig.
Generell ist in der Folge ja sehr viel an dieser Location gedreht worden. Und die haben das wohl im Sommer gedreht, weil es muss unangenehm heiß dort
120 Grad Fahrenheit.
Genau. Ja, ja. 120 Grad sagen sie nur. Und dann irgendwie Freedom Units. Ich musste dann wieder Google bemühen, um rauszufinden, dass sie damit so um die 50 Grad meinten, Celsius. Und vor allem Chris Judge muss wohl sehr viel rumgejammert haben, weil der hat ja diese zeremonielle schwarz-graue Robe an und der Stoff muss halt sehr dick, mehrlagig, super schwer gewesen sein. Und er muss die ganze Zeit rumgeheult haben, dass das Zeug, dass dieses Kostüm halt unbequem, schwer wie Sau und viel zu heiß wäre. Und ja, da haben sie dann gemeint, so, das wäre halt insofern auffällig, dass Chris Judge halt rumgejammert hätte, was halt nicht so seine Art normalerweise ist. Aber das war ihm wohl extrem unangenehm.
Deswegen, ja, ich glaube, bei 50 Grad so eine Robe zu tragen aus dickem Stoff, ja. Holla die Waldfee.
Ich glaube, die Erwähnung mit den um die 50 Grad war, als sie die Szene gemacht haben, oben auf so einem Steg stehend von Terrell und Amanda, also Sam und
Also sie gesagt Fraser. Haben, nein, sie kriegen noch kein Kind.
Genau, also da haben sie dann irgendwie erwähnt, dass es gerade da oben dann so heiß war, aber das wird unten ja nicht so viel angenehmer gewesen sein. Und ja, großer Glasbau und ja, schwarze, schwere Klamotten. Aber so eine Robe? Haben wir Tirk schon mal in dieser Robe gesehen? Die ist neu.
Ich glaube, wir haben ihn in dieser Robe gesehen, als er vor ein paar Folgen gefangen genommen wurde. Da ist er zu der Beratung mit den dann doch nicht rebellischen Jaffa, meine ich, auch in dieser Robe gekommen.
Aber das saß er ja nur am Lagerfeuer.
Bestimmt nicht in der, weil die war bestimmt extra speziell für diese Zeremonie, aber in einer ähnlichen.
Ja, genau, also da hat er auch irgendwie eine Robe an, statt halt Erdenkleidung oder Jaffa-Uniform. Genau, aber die hier so, die war doch so ein bisschen elaborierter mit nochmal ein paar Falten extra und sah sehr pompös aus.
Nochmal mit ein paar Falten extra.
Ja, da war halt hier so nochmal ein paar Lagen, die dann so ein bisschen Falten geschlagen haben.
Ja, das hat mich super genervt, weil die Medaille nicht richtig gelegen war.
Dinge, die einen halt so stören, wenn man eine Serie guckt, ne?
Ja. Genau.
Wenn man sie zu oft guckt, vor allen Dingen. Also würden die hier nicht tun.
Wir
suchen ja nach...
Ja, bitte.
Warst du gerade direkt dazu noch, oder?
Nach dir.
Okay.
Was?
Wir besuchen ja bei der Serie dann nachher auch nochmal das Stargate Center als Museum.
Ist so Gold, diese ganze Szene. Oder diese ganze ganze Teil.
Ja, absolut. Ich habe nur eine Frage, vielleicht habt ihr eine Antwort. Was haben eigentlich die Petrosianer in der Allianz mit den Aschen und der Erde verloren?
Ich hätte jetzt vermutet, dass die einfach nur diese Flagge da... Ja?
Aber wie kommen die an die Flagge? Wir sind doch panisch geflohen vor den Petrosianern.
Deswegen stelle ich diese Frage einfach mal so ein bisschen provokant.
Also ich habe mir notiert, in der Folge haben wir gelernt, dass die Aschen die Gua'ul ausgelöscht haben. Versehentlich offensichtlich dabei auch die Jaffa zu großem Teil. Versehentlich auch offensichtlich zu einem gewissen Anteil die Tok'ra.
Dann muss es ja gewesen sein, was auf die Symbionten geht.
Symbionten genau. Und die Bedrosianer haben sie wohl auch irgendwie erledigt. Und deswegen steht da jetzt irgendwie Kriegs... Ja, ich dachte, das ist so Kriegsgüter, die sie da halt eingesammelt haben. Deswegen hängt da so eine Flagge.
Und davor steht ein Melb.
Das finde ich okay. Das passt ja.
Damals. Vielleicht war es was. Das
irgendwann...
Melb. Wie so ein auf Angriff umgerüstetes Melb.
Vielleicht sind die Petrosianer ja mittlerweile auch in der Aschen Konföderation. Wir wissen ja nicht, wie groß die ist.
Deswegen stelle ich die Frage.
Aber warum sollte es dann im Stargate Center ausgestellt sein? So, bei den Verhandlungen sagen sie, ja, die Vidrosianer sind jetzt auch Teil unserer Koalition. Und dann sagt irgendeiner der Erdenfeindler, ach, die kennen wir auch. Das sind alte Freunde von uns. Können wir da vielleicht irgendwas hier ausstellen, unser Museum? Also, für die, die das jetzt nicht gerade vor Augen haben, in der Szene, wo sie durch den Embarkation Room gehen, dann das ist links vom Stargate an der Wand so eine
Flagge. Die Produzenten am Anfang ums Eck gekommen sind.
Ich wollte nur gerade noch erklären, von welcher Flagge wir hier reden.
Wurde das als Witz eingebaut? Entschuldigung.
Ja, nee, ist okay. Ja, genau, also links vom Gate hängt halt diese Flagge, von der wir hier gerade die ganze Zeit reden und die da irgendwie nicht so ganz passt. Wahrscheinlich hatten sie das Prop noch rumliegen. Genau, du hast gerade gesagt, Embarkation.
Ja, weil alles war der Arbeitstitel, den es am Anfang hatte. Der Gate
Raum. In den ersten Folgen wurde er auch so genannt. Im Englischen.
Na gut, ich habe die ja nie auf Englisch wirklich geguckt, von daher.
Ich glaube, im Deutschen war es von vornherein einfach Torraum. Und ja. Weil ich vermute, als sie angefangen haben, das Ganze ins Deutsche zu übersetzen, war man schon weit genug im Englischen, Amerikanischen, dass sich das da auch schon gewandelt hatte und hat man das dann gleich durchgezogen. Das ist jetzt einfach mal meine optimistische Vermutung. Normalerweise trauen wir ja hier ja den Übersetzern nicht so viel zu.
Nein.
Ja, aber der Embarkation Room, wie gesagt, am Anfang wurde der auch hin und wieder so genannt.
Auch alle Sachen, die im Museum ausgestellt sind, sind Props und sowas, die sie im Lauf der Drehs der Folgen bisher verwendet haben.
Die Prop-Leute hatten auch richtig Spaß dran, mal alles rauszuräumen und nochmal zu verwenden und mal hinzustellen. Guck mal, da haben wir auch noch eine Schublade gefunden.
Ja, stell's in die Vitrine da hinten.
Ich muss aber auch sagen, hier dieser Teil mit der Guide, die dann erstmal sagt so, ja, weiß jemand, warum diese Etage so wichtig ist? Und als der Kinder sagt ja dann, ja, hier ist der Torraum. Und sagt sie, na,
das ist nur fast, dieses eine Kind dabei. Nicht ganz.
Ja, das eine Kind. Und dann sagt Daniel, doch, das Kind hat schon recht. Und als sie dann sagt so, ja, aber es ist im Deutschen, nennen sie es, glaube ich, Abreiseraum. Und im Englischen halt Embarkation Room. Und sagt so, weil das ist der richtige Name dafür. Und dann guckt ja Daniel und Sam sich schon so ein bisschen an so, ja, okay. Haben wir auch schon mal gehört.
Die sind aber jetzt und auch nicht super unauffällig gekleidet. Also, dass man die nicht erkannt hat, das hat mich sehr
gewundert. Hey, ist ein Sonnenbrille. Ja, wenn bei Clark Kent eine normale Brille reicht, dann reicht es bei denen auch mit einer Sonnenbrille. Ja, und eine Szene später erklärt ja die Dame, die hier durch das Stargate Center führt, dass das berühmte SG-1-Team ja hier ausgestellt ist und dass die natürlich sehr bekannt berühmt sind, aber für sie persönlich natürlich nicht ihr präferiertes Team ist. Und da haben wir...
Vielleicht ist ihr präferiertes, ja.
Ich würde nur sagen, Sam und Daniel haben sich da aber auch einen sehr, sehr göttlichen Blick zugeworfen, als sie das hören.
Ich wollte sagen, vielleicht ist ihr Lieblingsteam SG-11. Wenn es hier der einen Woche nicht passt, wird in der nächsten Woche wieder ausgetauscht.
Das kann natürlich sein. Ja, wer weiß, vielleicht haben ja die ganzen anderen SG-Teams viel sympathischere Leute und viel spannendere Abenteuer, aber wir sehen die halt nie, weil wir immer nur mit diesem einen Team da rumreisen.
Oh, langweilig. Ja, wer guckt sich denn sowas schon an, wenn du immer nur einem Team folgst?
Ja, würde ich jetzt auch. Ist jetzt echt auch keinen Bock drauf.
Mhm. Nee, macht doch keiner.
Und der Tortechniker, wenn wir ihn in der einen Szene sehen, zum Schluss, und er sagt, der Code von SG-1, da sieht man ihn ja in einer relativ nahen Aufnahme.
Ja, da hat er
und sein Namensschildchen sagt Davis.
Genau.
Weil das ist das Namensschildchen von Major Davis, von Colin Cunningham. Und das haben sie ihm einfach dann draufgepappt. Von daher, in der Folge kriegt er aber seinen endgültigen Vornamen Walter. Weil Richard Dean Anderson sich nicht mehr an den Namen erinnern konnte, der im Skript stand und den sie ihm mal vor ein paar Folgen gegeben haben, Norman. Ist es gewesen sein. Und dann sagt Walter und Gary Jones einfach mitspielt und sagt, ja. Und so kommt er zu Walter. Ich glaube, das ist eine Anspielung oder eine Anlehnung an den einen Charakter aus MASH.
Genau.
Moment, ich habe mir den Namen aufgeschrieben.
Radar.
Hier irgendwo.
Was? Ja, Radar, also das ja. Callsign von ihm ist Radar.
Walter Riley.
Ja, genau. Der bedient den Funkapparat, will ich sagen, in Mesh.
Ich habe Mesh nicht geschaut. Also immer mal nur so Schnipsel, aber.
Ich fand es jetzt spannend bei dem Thema mit den Namen in den Audiokommentaren. Erzählen sie irgendwas von, sie wussten ja nicht mehr, wie der heißt und waren nicht sicher und dann haben sie halt sich auf Walter geeinigt und haben das als Gag noch eingebaut. Da klang es für mich so, als hätte man das, also wäre das nicht von Richard Dean Anderson gekommen, sondern sie wollten irgendwann halt mal, wollte ich gerade sagen, also der Regisseur erzählt das so, als wäre das eine Idee gewesen, die sie halt gemeinsam hatten, jetzt hier den Namen Walter einzuführen, so nach dem Motto, weil sie nicht mehr wussten, ob er schon mal einen Namen hatten und dachten, ja, dann ist er jetzt halt Walter. Und Chris Judge hat in Dialing Home dann wohl irgendwann mal die wahre Geschichte erzählt, das, was du gerade gesagt hast, dass das Richard Dean Anderson. Und Richard Dean Anderson wusste den Namen nicht, ging dann weg. Und dann wurde er wohl darauf, also so hat es dann halt Chris Judge berichtet, wurde darauf hingewiesen, aber sein Name ist doch nicht Walter. Und Anderson meinte darauf wohl so, naja, jetzt schon.
Ja.
Ich finde jetzt aber auch nicht unbedingt, dass er ihn so, dass er
eine weitere Folge
so ähnlich sieht.
Was?
Ja, angeblich spielt es ja darauf an, dass er, dass das Walter halt auch eine gewisse Ähnlichkeit optisch zu Radar hat. Und
ach so.
Ja, okay, also mit viel Augen zupetzen, sie haben beide eine ähnliche Brille an und so, aber ich fand jetzt nicht unbedingt, dass sie sich so sehr ähneln.
Der Name ändert sich ja aber auch nochmal ein bisschen. Von daher, aber ich glaube, in der nächsten Folge, in der es um seinen Namen geht, ist er selbst in den Audiokommentaren mit dabei, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es ist wohl die beste Geschichte oder die besten Audiokommentare, die es gibt in der Folge. Darauf bin ich gespannt.
Bin ja mal gespannt.
Weil er selbst dann die Geschichte von seinem Namen erzählt.
Sie haben ja hier den Storybogen eingebaut, hat man jetzt eben ja schon angesprochen, dass Sam halt versucht seit 3 Jahren ein Kind zu bekommen. Der Aschenarzt sagt die ganze Zeit, alles ist mit dir in Ordnung, probier's halt weiter. Und erst als sie dann halt mal zu Fraser geht, die eigentlich auch nur so aus Freundschaft drauf drängt, jetzt komm doch mal vorbei, ich habe hier Langeweile, dass sie dann rausfinden, nee, also ihre Eierstöcke sind deformiert, sie kann niemals Kinder bekommen. Und diese komplette Szene in ihrem Patientenzimmer, in ihrem Sprechzimmer. Also erstens haben sie das ganze Zimmer absichtlich so dekoriert, dass es im Vergleich zum Rest der Folge total antiquiert wirkt, weil, die hatte halt noch ein Büro bekommen, aber eigentlich brauchen wir keine ÄrztInnen mehr, deswegen hat sie halt irgendwie irgendeinen so Raum gekriegt. Und Technik braucht sie auch nicht, weil eigentlich hat sie ja hier eh nur noch eine Stuhlwarmhaltestelle. Aber was ich spannend fand, war, die mussten diese Szene nur in 3 Takes aufzeichnen. Effektiv in einem der für Aufzeichnung gedacht war, weil sie haben das irgendwie kurz besprochen und gelesen, dann haben sie einen Übungstake gemacht und dann haben sie gesagt, okay, jetzt los, und dann haben sie einen Take gemacht, der dann auch direkt genommen werden konnte, und der, wie heißt der, Andy Nikita oder so?
Der Regisseur,
Mikita.
Ja.
Andy Mikita, der Regisseur, hat dann auch gemeint, they nailed it, also die zwei, die Chemie zwischen den beiden Schauspielerinnen fand er generell sehr begeisternd und hat gemeint, so ja, sowas, vor allem sowas Emotionales, das gibst du denen, dann sprechen die es einmal durch und dann machen die einen Take und dann passt das schon. Und genau sowas.
Die Szene trifft mich jedes Mal wieder. Die geht mir immer sehr nah.
Mir früher nicht so. Inzwischen halt aus persönlichen Gründen auch. Ist das ganze Thema mir jetzt halt näher, als es das früher war. Also, wir hatten ja letztens hier schon öffentlich gesagt, dass ich ja inzwischen Vater geworden bin, aber das war halt auch nicht so einfach und es hat auch eine Weile gedauert. Und das dann hier, auch wenn es nur so am Rande ist, das hat mich jetzt mehr getroffen, als es mich früher getroffen hat, muss ich zugeben, dieses ganze Thema. Und wie gesagt, also der Regisseur fand das wohl auch super, was die zwei miteinander leisten können. Übrigens auch sehr schön, in Anführungszeichen, sie sitzen ja später in diesem Restaurant, dieser Bar, wo sie dann ihren Plan fassen, sie wollen da was dran ändern. Und als sie dann beschreiben, wie die Aschen eigentlich hier die Erde übernehmen, dass es ja im Geheimen ist und dass es gut geplant ist und dass es ja ohne Gewalt, sie haben keine Waffe gezückt. Und Sam sagt dann mehrere Adjektive und bei dem Wort painless hat sie sehr viel Pain im Gesicht stehen. Also damit zeigt sie auch nochmal, dass die Figur diese, also painless natürlich jetzt nur im physischen Sinne, nicht im emotionalen Sinne. Da hat sie das dann auch nochmal so ein bisschen mit reingepackt.
Und genau dieses Restaurant-Set haben wir schon mal gesehen. Ich habe es in der Folge damals auch erwähnt, dass wir das Set noch mal sehen werden. Das ist das Büro von aus Planet der Eiszeit.
Ah, das Büro.
Ja.
Des Administrators?
Ja, genau.
Ah. Ja, spannend. Also nicht der erste Stock in ja Kinseys und Hammonds Haus.
Nein. Nicht in der WG. Nein, das hinten, die Fenster sind ja nur Greenscreens. Waren sie auch ja, im Büro von dem. Das war ja alles animiert, die Stadt, die man gesehen hat. Und von daher haben sie dann hinten im Hintergrund Washington DC zu so einem Sonnenuntergang, damit die von hinten schön angestrahlt wurden, genommen. Und alles im Hintergrund ist ja so verwaschen und verblendet. Fokus auf den Personen im Vordergrund.
Ja, sehr gut auch mit der Kamera gespielt an der Stelle. Aber halt auch die ganze Beleuchtung des Raumes halt auch sehr eindrucksvoll. Also da haben sie nicht einfach Lampen angemacht, da haben sie schon sehr Mühe gegeben. Dann auch dieses untergehende Licht von draußen, das ja da gar nicht wirklich gerade in das Set reinfällt, gut nachzubauen. Sieht schon sehr hübsch aus, diese ganze Szenerie.
Man kann auch erkennen, dass es hinten Washington sein soll, weil man sieht das Washington Monument auf der rechten Seite vom Fenster. Die sind ja dann später nochmal in diesem Restaurant, wenn sie besprechen, was auf den Zettel drauf soll. Und da hat es ja ein komplett anderes Lichtsetting und so. Und was mir beim Gucken aufgefallen ist, ich habe nochmal zurückgesprungen, weil ich gedacht habe, habe ich das jetzt wirklich so gesehen? Hat die das wirklich gemacht? Wenn Daniel meint, ja, das ist die Nachricht, die wir schreiben sollten. Und ich meint, das ist alles. Können wir nicht noch draufschreiben, wer den Super Bowl gewonnen hat? World Series, Grey Cup. Und wenn er Super Bowl erwähnt, Jen sitzt neben ihm und verdreht die auch.
Ja, Daniel spielt aber schön mit Nein.
Und nur für Jack, 2004 Super Bowl Pirates, World Series Red Sox und Grey Cup Toronto Argonauts. Fürs Protokoll.
Du hast gerade irgendwelche Begriffe gesagt, die für mich keinen Kontext haben.
Mannschaftsnamen.
Die Teams, die gewonnen haben.
Die den entsprechenden Preis gewonnen haben
in dem Jahr. Das wollte ich gerade fragen, so wurde es wahr oder nicht? So, habe ich jetzt gerade nicht raushören können. Ich kenne die ganzen Mannschaften nicht.
Das ich auch nicht. Kann man aber schon mitkriegen. Aber gut.
Nur wenn man dafür sich auch nur ansatzweise interessiert. Ansonsten geht das an mir komplett vorbei. Ich bin der, der erst durchs Verkehrschaos mitkriegt, wenn irgendwie Fußball-Events sind. Ja?
Aktuell keine, kann ich sagen. aber im Sommer kann ich schon mal als Vorwarnung. Ganz viel. Was wollte ich sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Daniel spielt ja irgendwie Carter in dieser Folge. In Sachen Geschichtsveränderung. Weil Carter war ja in 1969 diejenige, die gesagt hat, wir dürfen kein Moskito platt treten, sonst verändern wir noch die Zeitlinie. Das ist jetzt aktuell jetzt gerade mal einmal scheißegal. Aber Daniel
sagt, da wirft Janet ein, sollten wir das wirklich tun? Da haben wir das Recht dazu, die Geschichte zu verändern für alle.
Ist halt eine legitime Frage.
Ist ein moralisches Thema, dass sie schon fast zu stumpf mit dieser Throwaway-Line. Ja, haben wir das Recht, die Geschichte der gesamten Menschheit zu verändern? Naja, wenn wir es nicht tun, dann werden wir das Ende der Geschichte der Menschheit noch erleben. Ah, okay, dann lass weitermachen. Das hat für mich schon sehr gewirkt, wie der Autor wollte noch reinbringen, dass die Figuren darüber nachdenken, aber lass uns nicht weiter drüber reden. Was wir nicht erfahren haben, wir hatten gerade eben angesprochen, dass die Aschen wohl irgendeine Gua'uld-Larven schädigende Technologie offensichtlich benutzt haben, um die Gua'uld zu besiegen. Warum auch immer sie das früher nicht gemacht haben und erst nachdem sie Kontakt mit den Menschen hatten, aber die Jaffar scheinen ja jetzt auch nur noch wenige zu sein und die mögen die Menschen jetzt nicht mehr, weil sie fast alle gestorben sind, weil keine Larven mehr da sind. Die Tok'ras sind auch
meine
betroffen.
Vermutung wäre gewesen, dass die Aschen vorher kein Problem mit den Gua'uld hatten oder nicht wirklich Kontakt mit den Gua'uld hatten und erst durch uns auf die Gua'uld richtig aufmerksam wurden und deswegen eingegriffen haben, weil eine Gefahr bestand dann mittlerweile dadurch, dass sie durch uns mit den Gua'uld involviert waren und sie daraufhin in Aktion getreten sind und die Gua'uld eliminiert haben. Und deswegen sind die Jaffar schlecht auf uns zu sprechen, weil wir schuld sind, dass die Aschen das getan
ja.
haben.
War das vielleicht Teil des Deals? Hat Kinsey gesagt, okay, wir schreiben mitten den Vertrag, wir machen das alles hier, aber eine Bedingung hätten wir noch. Wir haben da so ein Problem mit den Gua'uld, könnt ihr das bitte lösen? Und die Aschen haben ja gesagt und haben dann eventuell mit einem größeren Hammer draufgeschlagen, als man gedacht hätte. So, ja, Verteidigungswaffen hätten gereicht, aber wir haben sie jetzt mal ausgelöscht. Also es wird nicht weiter hier erklärt, also was da dahinter steckt und was da passiert. Es wird nur so angedeutet, also die Tok'ra, da scheint es auch nur noch wenige Überlebende zu geben. Das scheinen auch welche betroffen gewesen sein. Und die Jaffa, die scheinen auf jeden Fall der Menschheit Schuld dran zu geben, dass sie dann da versehentlich mit ausgelöscht worden sind, weil Tritonin haben wir hier ja noch nicht.
Ja.
Ist aber auch nicht
was ist mit den restlichen Verbündeten?
Welche meinst du? Tolana zum Beispiel oder so?
Sie haben ja kurz überlegt, ob sie
ja
Tolana
erwähnt,
anrufen.
Aber was ist mit den Asgard?
Gut, wir hätten ja noch so komische kleine grauen Männchen, ja? Die gibt's ja irgendwo auch noch. Wo ist Thor, wenn man ihn mal braucht?
Und haben sie jetzt auch 10 Jahre keinen Kontakt mit den Asgard gehabt? Oder haben die Asgard auch nicht gewusst, dass die Aschen irgendwie in Wirklichkeit sind?
Aber die Asgard sind doch eigentlich in der, wie wir lernen werden noch in der ständigen Umlaufbahn um die Erde, um ein Auge. Außerdem gehören wir doch zum geschützten Planetenabkommen. Sollten wir uns dann nicht ab und zu mal mal kurz gut. vorbeischauen und sagen, alles
ich
okay?
Ich glaube, das Abkommen hat sich erledigt damit, dass die Aschen die Gua'uld ausgelöscht haben.
Das vielleicht.
Und die Asgard sind dann wieder zurück in ihre Galaxie, um sich dem Kampf der gegen die Replikatoren zu...
Ja, okay, ihr habt hier neue Verbündete. Ob die genauso pissig abgehauen sind wie O'Neill? So, hey, die Aschen, das ist keine gute Idee, sagt Thor noch. Und O'Neill, deswegen war O'Neill sich so sicher, dass die Aschen nicht gut sind, weil Thor ihm das auch bestätigt hat. Und dann hat keiner auf die beiden gehört und dann ist Thor halt nach Hause geflogen und O'Neill ist an seinen See und dann haben beide gesagt, dann macht halt.
Ja, das heißt, beide sind in ihre Ecke gegangen, haben geschmollt.
Ja.
Geschmollt in Asgard. Okay,
mit Daniels Stimme.
Das auch. Zurück zum Krieg. Ich meine, vielleicht habe ich es auch nur so verstanden, aber ich glaube, den Krieg hat die Erde selbst geführt. Die Aschen haben uns quasi nur geholfen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das ist auch nur meine Interpretation.
Vielleicht haben wir auch fancy Aschen-Medizintechnik genutzt und wir haben das Gift entwickelt.
Das hätte ich sowieso getippt, dass wir mehr Informationen über die Gua'uld haben die nötigen Informationen dafür überhaupt erst bereitstellen konnten, dass das möglich ist. Also wir wussten zumindest mal, wie man sie gut betäubt. Ne? Das haben wir ja schon rausgefunden.
Ja, und Tirk hat an der entsprechenden Stelle nicht, und Tirk hat vielleicht an der entsprechenden Stelle gesagt, ja, aber das ist für die Jaffa auch blöd und Präsident Kinsey hat gesagt, mir egal.
Ja, bei Kinsey würde Gott sagen, da wundert mich gar nichts. Also das passiert.
Ja, nachdem die Technologie da ist, dann könnte das gesamte Stargate-Center opponiert haben.
Auf uns?
Na, Tirk weiß zumindest, dass seine Freunde da nicht dran schuld sind. So, wir wissen ja jetzt nicht genau, was es war, aber alle unsere Theorien haben ja zumindest gemeint, dass SG-1 es nicht war.
Aber die eine Szene ist auch super merkwürdig, wenn die dann auf diesem Empfang noch stehen, der Botschafter wird weggerufen und die vier stehen noch zusammen und verabschieden sich dann voneinander. Carter gibt Tiag und Daniel ein Küsschen und Janet gibt denen auch ein Küsschen und dann trennen sie sich und Daniel läuft einfach weg und Janet und Carter laufen auch weg und Tiag läuft dann auch weg, aber in die gleiche Richtung wie Daniel. Warum? Warum hat Daniel nicht gewartet, die 3 Sekunden noch? Das war irgendwie super merkwürdig. Das hätten die beiden Streit. Ja, gut, aber es ist ja nicht der Fall,
die haben
ja danach auch nochmal miteinander geredet.
Ja, die haben alle noch irgendwie Termine und lösen sich auf und treffen uns sich fürs Abendessen nochmal, war ja irgendwie dann der Deal. Viel witziger an der Stelle fand ich,
dass... Ja, das Merkwürdige war, dass die in die gleiche Richtung gelaufen sind, aber so 10 Schritte versetzt.
Ja, wahrscheinlich nur 10 Schritte weit und dann geht einer rechts und einer links durch die Tür, deswegen, das wussten sie schon. Hm. Viel weirder fand ich im Deutschen und deswegen habe ich da dann auch mal nochmal die beiden Sprachen verglichen, dass Joe sich explizit nur von Daniel und von Tiag verabschiedet. Janet, die auch da steht, wird mit keinem Wort erwähnt, der dreht sich rum und geht weg.
Im Englischen sagt er Doctors.
Genau,
Plural, Doctors, in dem Tiag. Fall Janet, was in dem Fall Janet und Daniel sind, die zwei mit Doktorentiteln. Ja.
Und ich vermute, da haben sie aus Lippensynchronitätsgründen halt, also da verstehe ich es tatsächlich, wenn man sich das wirklich mal anguckt.
Ja.
Er sagt Doctors and Tiag und lobt sie dann nochmal für den Preis bei so beim Weggehen. Und dann haben sie halt Daniel Tiag draus gemacht, weil Doktoren wäre auch gegangen, oder?
Ja.
Es wäre nicht nötig gewesen, da Janet einfach ohne Verabschiedung stehen zu lassen. Er sagt allen Tschüss außer Janet und geht. Im Deutschen dachte ich dann kurz, oh, was ein Arsch, die haben wohl ein Problem miteinander. Dann guckst du das Englische, ah nee, ist nur scheiß übersetzt. Ja. Okay, wie immer.
Er hätte auch irgendwie aus dem Off dann
was sagen können. Sie geben uns ja aber die Chance, ihn nicht so sympathisch zu finden. Mehrfach gut,
das ist er von
während der Folge.
Das ist er ja von Anfang an, weil er mit Carter zusammen ist und Jack nicht mit Carter zusammen ist. Also da war er für mich ja schon unten
da durch. Läuft ja schon was
automatisch.
Ja, was? Nein, ein Drittel war vereinbart. Über 90%, das aber nicht. Und ich denke mir,
fand ich übrigens
du Idiot. Aber wenn er wusste, er möchte Kinder mit Kater, warum hat er dann nicht gesagt,
nicht
wir verzichten noch auf dieses Alterungs...
Ja, eben. Was hat er denn geglaubt, wie die das umsetzen? Machen sie vorher eine Lotterie? Du bekommst Mittel A und du Mittel B? Er hätte ja auch nicht wissen können, was Kater kriegt.
Ja, wahrscheinlich war der Deal tatsächlich circa jeder Dritte ist betroffen und er hat gedacht, okay, gute Chance, dass es uns nicht trifft.
Und wieso ist er darauf nicht gekommen, als sie so lange es versucht haben, weil 3 Jahre sind jetzt schon echt bei dem technologischen Stand echt lang. Wieso ist er darauf nicht gekommen?
Weil er dumm ist. Ja, also tatsächlich ihm hätte es bewusst werden können, das stimmt tatsächlich, ja.
Also selbst wenn das nicht die Ursache ist, er hätte zumindest mal nachforschen können. Die Option, die Ressourcen hatte er ja offensichtlich.
Und die Frage ist, dieser Alterungsimpfstoff, der sterilisiert, könnte der auch umgesetzt werden ohne diesen Sterilisationsteil?
Wahrscheinlich.
Ja, gut, wissen wir jetzt de facto ja nicht.
Ja,
wir wissen ja auch gar nicht, ob es der Alterungsimpfstoff überhaupt war. Das kann ja auch
der Krebsimpfstoff
gewesen sein. Was sonst?
Der Krebsimpfstoff.
Dieser Antikrebsstoff. Eins von den beiden muss es aber gewesen sein, weil das die Sachen
Carter sind, sagt,
die
weitläufig verteilt wurden. Carter sagt, bei der Untersuchung der Daten, die Unfruchtbarkeit wäre überall dort aufgetreten, wo der Antialterungsimpfstoff
verteilt wurde. Ach stimmt, hast recht. Ja, nee, dann ist der.
Was aber, ja viel spannender ist, aus der Sicht der Aschen ergibt das ja Sinn. Sie wollen die Menschheit ja sterilisieren, also ignorieren sie die Fakten des Bevölkerungswachstums. Die Menschen, die amerikanische Regierung, hat offensichtlich keinen ihren Wissenschaftler, die sich damit befassen, gefragt, ob sie das überhaupt brauchen. Das war wohl von vornherein geheim genug, dass nur ein paar Fachidioten, also Politiker, die keine Ahnung von der Materie haben, diese Entscheidung getroffen haben. Weil in dem Moment, wo es genügend zu essen, Unterkunft und Gesundheit für alle Menschen auf der Erde gibt, haben wir kein Überbevölkerungsproblem mehr. Das ist ein bekannter Fakt seit Jahrzehnten, dass in allen entwickelten Ländern dieser Welt, wenn es den Leuten gut geht, die Zahl der Nachkommen sich kleiner 2 pro Paar reduziert. Das wissen wir. Das wissen wir als Menschheit. Das ist ja auch der Grund, warum so viel auch in Entwicklungshilfe gesteckt wird, warum auch ein Bill Gates Millionen und wahrscheinlich inzwischen Milliarden investiert in Projekte, wo er sagt, wenn wir den Leuten Bildung geben, Gesundheit geben, Trinkwasserversorgung und ein Dach über dem Kopf, dann kriegen wir auch dieses Überbevölkerungsproblem von ganz alleine in den Griff. Das wissen wir. Die Aschen ignorieren das natürlich im Zweifel on purpose, aber die amerikanische Regierung ist offensichtlich, hatte niemanden mit am Tisch, der davon Ahnung hatte.
Ja, gut. Der amerikanischen Regierung hat noch selten jemand übermäßige Kompetenz nachgesagt.
Ja, das während dem Reden ist mir aufgefallen, war ja geheim. Also mein Gedanke war, warum haben da nicht ein paar Wissenschaftler opponiert gegen, aber die wussten davon ja nichts. Ja.
Und du darfst die Verlockung auch nicht vergessen, wenn du halt einem aktuellen Menschen anbietest, er hat hier eine Spritze und jetzt lebst du mindestens doppelt so lang. Weißt du, wie sehr die Menschen einfach das Zeug blind nehmen, ohne zu fragen?
Also, das sowieso. Die Aschen haben es halt auch einfach mit der Bevölkerungsreduktion zur Bedingung gemacht. Und dann hat man da halt mitgespielt. Wie gesagt, aber ja, man hätte halt hinterfragen können, warum die Aschen das machen wollen, weil eigentlich ergibt es keinen Sinn. Nur dafür müsste man genügend ja, Sachverständnis davon haben.
Und aber, das auch hinterfragen.
Ich habe es ja eben, ja, ich habe es ja eben schon gesagt, im Zweifel müssen die Aschen eh einkalkulieren, dass es irgendwann rauskommt. Weil so dumm ist selbst die Menschheit nicht, dass sie das nicht nach ein paar Jahrzehnten gerafft hätte, auch ohne eine Janet und eine Sam.
Es wäre nur irgendwann zu spät gewesen.
Ich wollte gerade sagen, nur ab einem gewissen Punkt ist es halt
so. Es ist jetzt doch schon zu spät, zu dem Zeitpunkt auch schon zu spät gewesen.
Richtig. Also für eine Rebellion nicht, aber für die Menschheit zu retten ist es zu spät gewesen. Also sie hätten ihre Aschen schon noch loswerden können, so ist es nicht, aber es hätte halt nichts gebracht.
Ja, und wenn du jetzt überlegst, sie hätten, stellen wir uns mal vor, Joe hätte dafür gesorgt, dass Sam explizit ausgenommen ist und ein anderes Medikament bekommt, dann hätten wir das vielleicht erst nach 50 Jahren so richtig gerafft, was hier abgegangen ist. Und ja, bis dorthin hätten die Aschen vielleicht auch genügend auf der Erde kontrolliert, dass man dann nicht mehr so einfach einen Zeitsprung hätte machen können.
Provokante Gegenfrage, sicher. Weil wenn Carter danach kommt, produziert und sie nur einen Teil ihrer Intelligenz weiter vererbt.
Ja, okay. Meinst du, die finden da noch eine Lösung? Mhm.
Beziehungsweise die Intelligenz der Menschheit steigert sich halt überproportional.
Zur Not wären sie dann irgendwann in Ägypten auf den verbuddelten Puddlejumper gestoßen und hätten den benutzt. Möbius. Oh, warte. Das kommt erst noch.
Ups.
Ja. Naja.
Warum hat Dirk unbedingt eigentlich eine Stabwaffe mitbringen müssen? Das ist viel zu offensichtlich. Und warum haben die Daniel nicht mehr von diesen Kugeldingern abgeschossen? Wären dann auch
die haben sich sehr viel Zeit gelassen, bis sie angefangen haben, die Verteidigungstürme abzuschießen. Das habe ich mir auch gedacht. So, da hätte man auch ein bisschen schneller reagieren können, dann hätte sich Sam nicht auch noch...
Ja, vor allem zack, 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 zack. Drei abgeschossen. So ein Set muss ja nicht ewig nachladen.
Also, dass sie kurz gebraucht haben, wie sie das gemacht haben, sehe ich noch irgendwo ein, weil im Zweifel ist ihnen bekannt, dass das erstmal nur Betäubungspiekser sind und so. So nach dem Motto, ja, da kommen wir schon mit klar. Aber ja, in dem Moment, wo sie raffen, okay, die schießen alle gleichzeitig und dann lähmt es uns halt doch mit unserem, ja, also einen dafür abstellen, der sich nur darum kümmert, wäre gar nicht mal so doof gewesen. Oder und, noch Molle besser.
Wird durch. Ja. Noch besser, ja, bitte.
Noch besser, Joe von vornherein mehr mit ins Boot nehmen, weil der ja offensichtlich die Macht hat, zu sagen, schaltet den Scheiß aus.
Ja, offensichtlich hat die ja nicht, weil auf ihn gehört hat ja keiner.
Ja, nee, in der Situation nicht, aber er glaubt zumindest, dass er die Macht hat. Hätte man ihn nicht irgendwie involvieren können und irgendeine Story spinnen mit, wir müssen diesen Planeten anwählen und wir brauchen den Zeitslot, weil auf der anderen Seite wartet eine Delegation. Ja, okay, hätten es die komplette Action-Szene gekostet, aber ne, so, wir brauchen ein Ticket nach Chulak. Joe hätte doch eventuell auch ein Ticket sonst wegen kriegen können.
Ja, aber der hätte das dann aber durch offizielle Kanäle machen
müssen. Alle sind gestorben. Aber super dramatisch, wenn du die Möglichkeit hast, alle deine Hauptcharaktere
reinmal draufgehen zu lassen. Ist sonst auch egal, Christian, also wirklich. Das haben wir verpennt.
Dann nutzt du die Gelegenheit.
Also ich habe es nicht verpennt, aber ich bin heute nicht in der Lage zu trinken.
Ich hole das nachher nach. Liebe Zuhörenden, wir holen das nach. Traditionen müssen hier ja schließlich auch gelebt werden.
Es gibt aber tatsächlich einen guten Grund, warum das mit Joe nicht klappt, den da ins Boot zu holen, weil in dem Moment, wo du das über offizielle Kanäle machst, gibt es natürlich die Möglichkeit, dass die Aschen irgendein Programm am Laufen haben, das halt nachguckt, ob es zu irgendwelchen Problemen beim Anwahl von irgendwelchen spezifischen Adressen kommt und das dann feststellt, so, ah, nee, kann man nicht machen, weil Sonneneruption, Zeitreise, bla.
Oder Rebellen.
Wir haben ja ein DHD. Sollte es DHD einen Anwahl nicht verhindern?
Das ist ein anderer Grund. Warum zum Henker geht das überhaupt? Ja.
Der komplette Plan gesagt, basierte ja eigentlich darauf, dass sie
eingebaute Mechanismen, die gewisse Dinge verhindern.
Sowas wie ein Wurmloch durch eine Sonne oder knapp an einer Sonne vorbei. Sollte eigentlich unmöglich sein, ja? Ja. Aber ich meine,
oder gut, Zeitreisen verhindern.
Irgendwer hat unsere Kommentare auch reingeschrieben. Spätestens am Ende dieser Folge läuft der Plothole, wie haben wir das denn, Plothole-Generator? Im Stargate auf Hochtouren, weil dazu kommt ja auch noch, wir müssen da einen Stein mit einem Zettel durchwerfen, weil Funksignale werden ja blockiert, da gibt's ein Dämpfungsfeld. Lass uns das GDO organisieren, damit wir ein Funksignal durchschicken können, damit die Iris öffnen. Wait, what?
Ja, was ist aus den anderen JDOs geworden?
Ja, das und das GDO benutzt auch Funksignale, aber wir können kein Funksignal schicken, weil da ist ein Dämpfungsfeld.
Ja. Entscheidet euch. Meine Theorie ist, wir haben gelernt, dass GDO funktioniert, auch wenn keine aktive Wurmlochverbindung ist. Vielleicht funktioniert das GDO einfach direkt auf Subraumbasis und kann sogar in die Vergangenheit funken, unabhängig von dem Stargate. Und deswegen ist das alles egal.
Klingt plausibel.
Total, oder? Das GDO nutzt auch Larvenfunk.
Gekauft.
Ja, also da passt so manches am Schluss irgendwie nicht mehr so richtig zusammen.
Die Sonneneruption passt ja an sich auch nicht. Also in 1969 mussten sie auf 10 Sekunden genau durchspringen, sonst sind sie bei Cassandra irgendwo in Timbuktu gelandet. Und hier so, jo, das Stargate ist jetzt mal 5 Minuten auf, jeder rennt mal hin, versucht mal einen Stein durchzuwerfen. Wir lassen uns mal ein bisschen Zeit.
Und dann kommt es genau passend durch. Ich würde das ja sogar noch durchgehen lassen als, naja, plus minus ein paar Jahre ist sogar noch okay, wann das in der Vergangenheit landet. Haben wir passend kalkuliert, dass das lange bevor die Aschen besuchen ist und dann ein, zwei Jahre plus minus macht dann auch nichts. Hauptsache der Zettel kommt vorher an. Aber am Schluss sagen sie ja, dass sie irgendwie morgen den Planeten, also sie sind ganz knapp vor dem Besuch bei den Aschen. Also, ja.
Ja, war der nicht auf unserer Missionsliste gestanden, sagt Jack. Nein, genau. Aber ging es nicht darum, dass das Tor zu diesem exakten Zeitpunkt angewählt wird, nicht, dass sie zu dem Zeitpunkt durchgehen?
Jetzt wäre so eine gute Frage. Ich dachte immer
durchgehen. Weil sonst würden die ja, wenn sie hintereinander durchgehen, in unterschiedlichen Zeiten landen.
Das ist richtig, ja.
Guter Punkt. Wahrscheinlich wird das Wurmloch passend gebogen bei der Anwahl. Also musst du nur die Anwahl gut timen. Also müssen wir jetzt 1969 noch mal gucken, um zu gucken, was es da war.
Christian, was auch immer du gesagt hast, du warst gemutet.
War auch nicht so wichtig.
Okay. Ich hätte es ja witzig gefunden. Ich habe es
nur mit dem Navigationssystem verglichen. So wird programmiert und dann passt das.
Ach so. Ja, wenn sie halt beim Zurück in die Zukunft reisen, irgendwie 3 Sekunden zu spät, dann irgendwie Jahrzehnte später bei Cassie landen, müsste ja mehrere Minuten zu spät, wenn sie in die Vergangenheit reisen, im Zweifel sehr weit in der Vergangenheit bedeuten. Vielleicht gibt's ein alternatives Ende dieser Folge mit, ein Jafar kommt zu Ra gerannt im alten Ägypten und sagt, mein Gott, hier, wir haben diesen Zettel durch das Chapa'ai bekommen, mit einem Buchstabenkürzel, und das soll man nicht hinwählen.
Ich fände es eigentlich viel witziger, wenn der Zettel irgendwie kurz vor einem Pilotfilm durch das Stargate fliegt und Hammond sich denkt, noch ein Zettel, ernsthaft? Ja.
Das wäre doch mal eine Variante für so eine Reboot-Serie, einfach zu sagen, so, wir haben jetzt schon 25 Zettel hier durchgekriegt aus der Zukunft für Dinge, die wir nicht machen wollen. Wir motten das Ding jetzt erstmal nochmal für 15 Jahre ein.
So im Pilotfilm und O'Neill schickt eine Box Kleenex durch und zurück kommt ein Zettel mit diesen Planeten nicht anreisen. War das jetzt Daniel oder waren das wieder wir aus der Zukunft?
Ja, wahrscheinlich.
Vor allem, die haben ja dann auch gleich geschaltet. Okay, das muss, oder zumindest Hemd muss ja dann auch gleich geschaltet haben, dass es eine Nachricht aus der Zukunft ist. Vor allem, wenn er dann sagt, ja, den Planeten von der Liste löschen. Walter guckt etwas verwirrt. Hoffentlich hat er aufgepasst und sich den richtigen Planeten gemerkt.
Nein, der Zettel ist ja nicht weg. Er kann ja dann... So,
ich stelle mir die Szene so vor. Achso, hast du mitgekriegt, welche Nummer er gesagt hat? Welchen Planet ich rausnehmen soll? Nee,
ich habe auch nicht zugehört. Verdammt. Janet?
Oh, wir müssen
Janet
irgendwie an den Zettel kommen.
Das spricht übrigens meine
Theorie. Weil er guckt Theorie. So als hätte er nicht richtig zugehört.
Ja, das auch. Aber das Hammond einfach so instant macht, ohne nachzufragen, so, mir schickt nichts mehr hin, spricht schon meine Theorie, dass der Zettel schon mal geschickt wurde. So, Hammond denkt sich, oh, der Zettel schon wieder, okay, lösch mal direkt mal, sicher ist sicher. Weil das machen sie schon ein bisschen leichtfertig. Normalerweise denken, machen sie das ja schon ein bisschen strukturierter in irgendeiner Form.
Apropos leichtfertig.
Ja, aber sie haben ja schon die Erfahrung von 69, deswegen denke ich, das Löschen haben sie direkt. War der einzig logische Schluss, den sie für sich gezogen haben.
Wir haben ja auch noch diese schöne, sehr witzige Szene, als das Gate angewählt wird und Walter dann sagt so, wir kriegen den GDO-Code von SG1 und dann kommt ja Jack gerade und der so, hallo. Wo zur Hölle, wie zur Hölle kommt man bei den ganzen Sicherheitsprotokollen, die haben auf die Idee, SG1 steht neben mir, SG1 kommt angeblich gerade da durch, ach, lass die Iris mal öffnen, Iris wird öffnen. Schon okay sein. Hä? Also, jeglicher Alltagsverstand sagt an der Stelle, oh, das muss irgendein Scheiß von Ungo-Uls sein. Die haben unser Passwort geknackt. Lass mal alle Passwörter ändern und die Iris geschlossen halten. Nein, wir öffnen sie mal und gucken, was passiert.
Vielleicht ist da ja wieder ein SG-Team aus einem parallelen Universum. Machen wir mal Iris auf.
Das kann natürlich sein. Und es könnten auch immer noch die Roboter-Alternativen sein, die halt sonst keinen Code kennen oder so.
Ja. Ja, das ist
also,
ein alter SG-1-Code aus dem Jahr. Aber haben die dann vielleicht einen speziellen Code bekommen, die Roboter?
Haben die überhaupt einen Code bekommen?
Ich glaube nicht.
Aber ich glaube, die haben gar kein GDO bekommen. Den vertrauen sie ja nur so halb.
Ja, sie kennen sich ja, also von daher wissen sie das.
Im wahrsten Sinne. Genau.
Die letzte Szene, die im Torraum gedreht wurde, war auch eigentlich die erste Szene, die sie gedreht haben. Und diese ganzen Verletzungen, die sie durch diese
Pseudobetäubungswaffe bekommen.
Genau, danke. Die hatten sie vorher schon drauf und die sind dann wegretuschiert worden. Bei Jack sieht man auch die Einschusslöcher in der Kleidung, bei Tiag allerdings nicht.
Die hatten alle, das hatte ich mich auch nicht richtig verstanden, die hatten alle Punkte schon drauf und haben dann quasi in der Reihenfolge, wie sie CGI gemacht haben für Treffer, haben sie passend vorher wegretuschiert, okay?
Ja. In der Folge haben sie ja die so komisch gedreht, die Sachen. Ich meine, die erste Szene, die wir sehen, ist ja auch irgendwann nach dem Abschluss der Dreharbeiten für die Folge gedreht worden.
Ich fand es nur sehr spannend, wenn man dann, sie hatten ja den Special Effects Mensch mit dabei in den Audiokommentaren. Dinge, über die man nicht so nachdenkt. Du musst natürlich, wenn du den per Make-up irgendwelche Treffer auf den Kopf schminkst und dann Laserschüsse sie treffen sollen, dafür sorgen, dass das natürlich die richtigen Stellen auch trifft, wenn du da CG baust. Du kannst nicht so fahrlässig damit umgehen, wie es manchmal bei den Z-Nicky-Tales ist, dass sie halt piu 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 machen und dann werden irgendwo ins Bild Blitze gemacht. Da mussten schon ein bisschen besser das aufeinander matchen. Was ich auch schön fand noch hier in diesem Abschlussgefecht, O'Neill sitzt oben mit seinem, wie nennt sich das hier, Speer, Schussgerät?
Harpune,
danke. Und schießt da runter und man sieht ihn halt, wie er die Harpune in der Hand hat. Man sieht dann die Harpune fliegen. Das ist komplett CG. Das ist komplett am Computer entstanden, diese Flugsequenz. Und dann sieht man nochmal die Harpune, wie sie in die Wand reindonnert und das ist wieder echt. Da haben sie halt einfach aus näherer Distanz draufgeschossen und das gefilmt. Das haben sie dann halt entsprechend zusammengebaut. Und dann rutscht er da ja dieses Seil runter. Und den Stunt hat Richard Anderson sogar selbst gemacht. Den hat er sich nicht nehmen lassen, da hat er Bock drauf.
Immer wenn ich den sehe, muss ich an MacGyver denken.
Ja, total. Und alle, die irgendwie an dieser Folge beteiligt waren, wollten beim Dreh dieser Szene dabei sein, weil sie alle sehen wollten, wie Richard Dean Anderson diesen Stunt macht.
Ich glaube, ich hätte selbst mal runterrutschen wollen.
Das auch, ja.
Jetzt ich.
Hat er ein oder zwei Büroklammern benutzt dafür?
Und Kaugummi. Nicht zu vergessen, das Kaugummi.
Ja, da, irgendwas muss die Bürokammer ja zusammenhalten. Also
Mino zwei. Und ein Faden. Ja. Die Szene an dem Fischteich, auf die möchte ich nochmal zu sprechen kommen. Da hat er ja den Bart, weil er ist gerade aus dem Urlaub zurückgekommen und es hat so gut gepasst. Dann mussten sie ihm nicht extra fake-mäßigen Bart ansetzen, weil der den aus dem Urlaub noch hatte.
Praktisch.
Und man hat dann gesehen, er ist schon ein bisschen raus aus dem Ganzen, weil er nicht mehr so
Ja, in Wirklichkeit ist es gar kein Drehort. Die haben den einfach in seinem Urlaub da am See besucht. Deswegen war der auch so pisst. Das war nicht gespielt. Die sind da mit einem ganzen Kamerateam vorgefahren. Er so, oh. Heute haben wir eigentlich nur frei.
Ja. Und die Szene wurde auch gedreht, während die Rückkehr des Osiris. Während der Folge, da ist er dann gerade aus dem Urlaub zurückgekommen. Weil da war ja die andere Szene mit dem.
Du meinst, sie haben Teal'c irgendwo an der Seite geparkt und dann Sam dazu geholt.
Ja, ich meine, dann wurde die Szene wahrscheinlich zuerst gedreht, weil er noch den Bart hat und danach muss er sich wahrscheinlich rasieren für die
andere dann so Szene mit Mist, Teal'c. Drehfehler, wir müssen nochmal.
Irgendwie hatte das Zitat ja noch aufgeschrieben mit Daniel, der dann immer sagt, the sun's beeping.
Ja.
Ich weiß nicht, wer das aufgeschrieben hatte.
Nicht von mir, aber ich fand's lustig. Die Sonne piepst.
Sie hatten ja, also du hast ja das Problem, wenn du so einen tollen Alien-Computer hast, den du bedienst, indem du als visuelles Interface ein riesiges, im Raum schwebendes Hologramm hast, hast du ja immer das Problem, während des Drehs ist da ja nichts. Also es wäre schön, wir hätten diese Technologie, aber nein, wir haben noch keine so tolle Hologrammtechnologie. Und was sie da gemacht haben bei dem ersten Shot dort mit dem Jupiter, haben sie da einfach in die Mitte des Tisches, so dass man es aus der Kameraperspektive nicht sehen konnte, irgendein Objekt gelegt und gesagt, da sollen sie bitte hingucken, da bitte die Augen fokussieren, wenn ihr auf das Hologramm guckt, in Anführungszeichen. Und später, der Planet hat ja so über dem Tisch geschwebt, dann muss man eigentlich auch hauptsächlich so ein bisschen in den Raum gucken. Nee, der Saturn erstmal noch. Und später bei der Sonne ist das ja auch ein bisschen größer und überstrahlt alles. Und da haben sie in der Mitte des Tisches einfach wirklich eine sehr hell strahlende, orangene Glühbirne montiert. Das heißt, das ganze Lighting, das kommt wirklich von der Mitte des Tisches vom der Sonne. Nur die Sonne wurde halt dann während des Drehs durch eine normale Glühbirne halt ersetzt. Und später dann halt mit CG die Sonne drumherum projiziert.
Der Jupiter, nicht der Saturn.
Egal, einer der beiden halt. Der, den sie zu einer kleinen Sonne machen wollten.
Was auch immer.
Ja, der Planet halt. Der war ja nur, MacGuffin ist nicht der richtige Begriff, aber der war ja nur so Plot-Device, um irgendwie ein Hologramm da zu haben, an dem sie rumdoktort.
Apropos doktort, den Computer sehen wir nicht zum letzten Mal. Dauert aber noch ein bisschen. Dauert noch sehr lang. Also sowohl Serien-Universe als auch wir, dauert das bis zur vierten Staffel von Stargate Atlantis. Und dann darf McKay
Folge 9 rumdoktern. Mit seiner Schwester.
Genau. Er versucht nämlich, sie von den Naniten zu heilen. Aber wie gesagt, das dauert noch eine ganz, ganz lange Zeit. Aber das Prop ist anscheinend, also Prop, es wird ja irgendwo stehen, das Teil einfach und genutzt werden dafür, für andere Dinge. Das sehen wir nicht zum letzten Mal.
Ich glaube, ich habe noch eine Sache, dann wäre ich durch.
Das ist ja Wahnsinn. Das haben wir ja dann diesmal relativ gut hingekommen sogar. Ich bin gerade am Gucken, aber ich glaube, ich habe alles, was ich erzählen wollte über die Folge. Irgendwer hat noch ein, zwei Zitate aufgeschrieben, die dürft ihr gerne noch nennen.
Ja, ich habe tatsächlich noch einen Übersetzungsfehler in meinen Notizen stehen, Übersetzungsfehler ist schlecht, aber einfach ein Witz, der in der Übersetzung verloren gegangen ist, wo Teal'c mit seiner Stabwaffe daherkommt, und der Wärter auf der anderen Seite vom Stargate ihm die abnehmen will. Und er hat da eine sehr ungünstige Wortwahl im Englischen und sagt dann, I'm afraid I must insist you let me have it. Und let me have it ist im Deutschen auch mehr oder weniger gib's mir. Also kann auch als hau mir auf die Fresse oder probier's doch oder so interpretiert werden und Teal'c antwortet dann wirklich sehr, sehr trocken. Very well. Batz! Und schießt ihn. Das geht im Deutschen halt leider nicht ganz so gut.
Nee. Aber ich sag mal so, auch im Deutschen ist das eine sehr schöne Szene.
Der das Tor angewählt hat.
Der DHD-Typ, ja.
Wait, das na gut fand ich jetzt noch mal so schlimm. Also viel besser hätte man es, glaube ich, jetzt auch nicht übersetzen können.
Nee, deswegen. Das funktioniert im Deutschen auch ganz gut. Ist trotzdem also, die trockene Antwort von Teal'c an der Stelle ist ja der Hauptgag.
Wir haben gar nicht erwähnt, Teal'c hat auch sein Emblem nicht. Das wurde entfernt, nachdem die
Gurus. Das ist eine von vier Folgen, in denen T-Ike ohne sein Kopftattoo auftritt.
Nur zum Schluss, wenn sie halt das normale Team wieder sind im 2000.
Ja.
Dann.
Ein Punkt habe ich noch, auch von Behind the Scenes. Sie haben sich im Audiokommentar unterhalten an der Stelle, wo wir das erste Mal im Labor sind und wir sehen da den Aschencomputer, sehen wir ja auch die Aschenschrift. Und da unterhalten sich drüber so von wegen, ja, wo kommen diese Symbole her? Und mein erster Gedanke war, ein paar davon habe ich schon mal gesehen, wenn ich so eine Zeichentabelle Unicode aufmache. Und in dem Moment erklären sie das dann halt auch. So, you get some fonts, you flip around, you flip stuff around, you make stuff up. Also was die wirklich nehmen, wenn sie halt nur für so ein am Rande irgendeine Schrift zeigen, ist wirklich, die klicken sich ein paar Symbole aus Unicode zusammen, verändern die ein bisschen, spiegeln ein paar und sagen, das ist jetzt halt diese Aliensprache. Und wenn ich die halt nur in einer Folge für ein paar Sekunden sehe, ist das ja auch völlig okay. Fand ich aber schön, die Formulierung. You get some fonts, you flip stuff around, you make stuff up.
Ja, das ist nicht schlecht.
Die Aschen, das sollte ja eigentlich dann eine Trilogie werden. Es sollte drei Aschenfolgen geben, die geplant waren. Doch die dritte Folge wurde dann nicht produziert.
Die zweite werden eigentlich. Wir ja noch sehen in 2001, wo sie dann den Aschen so ein bisschen die Tour verderben. Und der dritte Teil sollte eigentlich eine Folge werden, bei der die Aschen dann einfach mit einer Armada von Raumschiffen die Erde angreifen, um sich dafür zu rächen, dass die Erde ihnen da so reingefunkt hat.
Aber die wäre dann zu teuer gewesen, deswegen wurde sie nicht umgesetzt.
Und ist ja auch ein generischer Spiegel von Apophis kommt mit der Armada und greift die Erde an und irgendein Deus Ex Machina.
Wem die Armada dann tatsächlich gehört, ist in der Praxis ziemlich egal, ja.
Genau, deswegen, also das kann ich mir halt schon vorstellen, dass das auch mit reingespielt hat, dass sie halt überlegt haben, okay, was ist an der Story dann originell, außer dass es jetzt die Aschen statt die Uruls sind? Aber wisst ihr, wie viele Zeitreisefolgen Brad Wright immer schreiben wollte? Immer nur die aktuelle und dann nie wieder. Ja. Also okay. Es wird erwähnt, dass Brad Wright besonders gut darin ist, solche Geschichten zu schreiben, weil es ja gar nicht so einfach ist, da keinen Knoten im Kopf zu kriegen und so. Und nach jeder Folge, die sie produziert haben, die irgendwas mit Zeitreisen hatte, hat er gesagt so, oh mein Gott, das machen wir nie wieder, das hier war das letzte Mal, dass wir eine Zeitreisenfolge machen, bis ihm eine neue Idee für eine Zeitreisenfolge kommt.
Okay, so kann man das natürlich auch machen, ja.
Ja, das fand ich auch mal ganz schön.
Eigentlich hat er gesagt, bis ich meinen Knoten entwirrt habe, mache ich keine Zeitreisefolge mehr.
Oder so,
ja. Jetzt können wir noch eine Halbwertszeit für seinen Knoten im Kopf ausrechnen.
Ja.
Ich habe auch noch gelesen, dass die Folge von Sky auf Platz 8 gewählt wurde, der beliebtesten Folgen.
Es ist auch definitiv eine der besseren, muss man einfach sagen.
Ja, also ich hätte jetzt gesagt, guter Staffel 4 Durchschnitt, aber
ja, das
also Staffel 4 ich muss jetzt sagen,
wir sind einfach verwöhnt Folgen. Von den ganzen vier guten Folgen, die wir jetzt hatten in Staffel 4.
Ich mag ja Zeitreisefolgen prinzipiell schon gerne. Ich mag Zeitreisefolgen nicht so gerne, wenn sie darauf hinauslaufen, dass am Ende der Folge dann nichts von dem, was du gerade erlebt hast, wirklich in Anführungszeichen passiert ist. Hier finde ich geht's, weil sie das noch irgendwie, es ist ja passiert und hat dazu geführt, also es hat ja eine Auswirkung auf ihre normale Zeitlinie, dass das alles so passiert ist, sozusagen. Aber hier, wie auch in anderen Sci-Fi-Franchises, muss ich sagen, finde ich es immer ein bisschen blöd, so, hinterlässt immer so einen Fadenbeigeschmack, wenn du fertig bist, eine Geschichte zu hören, die damit aufgelöst wird, dass das alles gar nicht passiert ist, weil wir haben es rückgängig gemacht. Ja.
Aber eigentlich ist das Team, dem wir jetzt folgen, nicht das SG-Team, das wir in der Zukunft gesehen haben.
Wie meinst
Was
du?
Was auch tatsächlich nicht konsistent ist,
mit weil der Art und Weise, andere Zeitlinie entstanden ist.
Bisher gehandhabt worden.
Weil sie sind ja nicht zu dem Aschenplaneten gereist.
Mhm. Ja.
Und damit nicht im Marvel Cinematic Universe sind, mit so einer
ganz anderes SG-Team.
Was so spannend ist, weil 1969 war es dasselbe Team.
Was?
1969 war ein geschlossener Kausalitätsloop. Und hier ist es verzweigende Zeitlinien.
Wir haben jetzt eine neue Zeitlinie geöffnet. Das, was nach dem passiert, was nachdem sie den Zettel durchgeworfen hat, das läuft einfach so weiter.
Das heißt, es gibt jetzt eine Zeitlinie, wo Joe Witwer ist und die Menschheit aussterben wird und es ihr bewusst ist.
Ja, jo. Wir haben halt, also bei Stargate haben wir da ja einen Mix davon. Das werden wir ja auch in Zukunft noch haben. Wir haben Zeitreisen, die sinnvoll einen geschlossenen Kreis bilden, und wir haben Zeitreisefolgen, bei denen sie zurückreisen, um halt zu verhindern, was Schlimmes passiert ist. Und ja, wenn man streng nimmt, hast du dann immer quasi einen Zeitlinien-Split, klar.
Ich glaube, das war auch die erste Regiearbeit von Andy Mikita.
Bei 1969 hast du keinen Zeitlinien-Split. Das ist genau der Gag. Bei 1969 weiß ja Hammond von Anfang an und kann sie nur deshalb zurückholen, weil es von vornherein schon passiert war.
Was nicht heißt, dass es zwei verschiedene Zeitlinien sind.
Da ist das gleiche Team wieder zurück.
Aber nur genügend Parallelen sind, damit das dann irgendwie Sinn ergibt. Ich versuche nur, den physikalischen Zeitlinien-Logik-Knoten aufzulösen.
Ja, gut. Wir hatten ja auch noch den Quantumspiegel. Das macht ja alles auch nochmal so.
Ja, ja. Das stimmt.
Wobei sich jetzt die Frage stellt, wenn der Quantumspiegel nicht geschreddert worden wäre, hätten wir in diese Zeitlinie kommen können? Oder könnten wir das jetzt noch?
Bestimmt.
Ja, es muss einen
Parallel... Ja, aber halt nur zu dem Zeitpunkt, zu dem du dich jetzt... Also der Quantenspiegel geht nur quer. Der geht nicht vorwärts oder rückwärts.
Ja, aber im Zweifel kannst du einfach wechseln in die Realität,
in der sie Kontakt mit den Aschen hatten. Aber noch nicht 2010.
Ja. Im Zweifel gibt es irgendwo ein Universum, in dem Moment, wo sie die Aschenplaneten anwählen wollen, der Computer versehentlich die Adresse löscht.
Das ist richtig.
Aus komplett anderen Gründen haben wir genau das gleiche Universum dort, wie das wir jetzt geschaffen haben, nur mit anderer Begründung. Bis zu dem Punkt, dass sie dann nachher auf die Aschen treffen und dann nicht wüssten, warum die böse sind, ja. Da passt es dann nicht mehr.
Ich wollte Enter drücken für Anwahlprozess starten, aber ich habe Entfernen gedrückt.
Ups, aus Versehen die Selbstzerstörung aktiviert.
Ah.
Wem ist das noch nicht passiert?
Ich habe versehentlich alle Daten gelöscht und leider hat das Stargate Center keinen Backup-Prozess. Das klingt mir jetzt schon wieder zu real. Wir sind doch hier in Science Fiction.
Aber Carter wird das nicht passieren.
Ja, deswegen. Science Fiction, sag ich ja. Haben wir noch was? Heute haben wir die 38 Minuten sehr genau eingehalten.
Knapp.
Ja,
plus
minus.
Alle gucken kurz auf die Uhr. Naja. Solange es den Leuten gefällt, die hier zuhören, nee, eigentlich scheißegal, solange wir Spaß dabei haben.
Das kannst du doch nicht sagen, während ich trinke.
Entschuldigung.
Heimlich.
Total heimlich. Ja, möchte noch jemand was zu dieser Folge sagen? Oder sollen wir für heute dann Sack zumachen? Stefanie gestikuliert, sie möchte schlafen. Gut. Dann haben wir das mit 2010 für dieses Mal. Und in 14 Tagen hören wir uns dann wieder, wenn wir die Folge Unbegrenztes Wissen. Ja.
Wie Daniel zum Diktator wird. Wie Daniel zum Diktator wird.
Ich hatte O'Neill verstanden, deswegen war ich erst irritiert.
O'Neill versucht, den Diktator zu töten.
Das fällt jetzt so ein bisschen unter dieses Meme mit Explain a Movie Plot Badly, oder? Gut, bevor wir uns jetzt verzetteln, wir sprechen. Bitte?
O'Neill hat aber in dem Fall mal wieder die richtige Vorahnung, wie diese Folge auch schon. Das muss man ja schon sagen. Ne? O'Neill wusste, wo es lang geht.
Zum Glück haben wir den. Mhm. Zerlegen wir mehr Details das nächste Mal. Heute sind wir lang genug. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag, Morgen, whatever. Und wir hören uns in 14 Tagen. Ciao, ciao.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.